I think on a deeper level, the reason we're not more upset about the world ending environmentally is I think you know, all of us in our hearts really know that we did everything we could. You know, we really, right? I mean, we really did. I mean, think about it. We, you know, we brought our own bags to the supermarket. Yeah, that's about it. Like, we brought the bags right when they told us. We brought them, and it just wasn't enough, it turns out. Just not enough to, you know, get us over the top with this. But I don't know, maybe this straw thing, the no straw thing, will help, you know, maybe that'll do it. Maybe that'll keep the polar bears from drowning. Sometimes the answer is right between your mouth and your soda, you know, and you just take that, the equation, and the human species survives. You know what I mean?
Ja, herzlich willkommen zur 36. Folge des Scientists for Future Podcast. Das wird auch unsere letzte Folge sein. Jetzt ist die Katze gleich zu Beginn aus dem Sack. Wir wollen euch heute auch noch ein bisschen ausführlicher erklären, wie und warum unser Entschluss so zustande gekommen ist. Aber erstmal freue ich mich, dass wir heute nochmal fast alle zusammenkommen, die über die vergangenen 5 Jahre dabei waren. Die erste Folge kam am 30. November 2019. Ganz schön lange Zeit. 35 richtige Folgen. Ja, heute wird es ein bisschen anders laufen. Christian, der sonst immer hinter den Kulissen verschwindet, sobald es hier losgeht, nimmt sich gleich die Zeit und erklärt ein bisschen die Hintergründe unserer Entscheidung. Und dann wollen wir, nachdem Mitch noch ein bisschen was zu möglichen Zukünften dieses Podcasts sagt, ein bisschen zusammensetzen, eine informelle Redaktionskonferenz, eine abschließende des Podcast-Teams machen, um unsere 35 Folgen zu feiern. Und wir hoffen, ihr habt auch noch daran Spaß, ein letztes Mal dem beizuwohnen, die Vorgespräche zu folgen, und die Redaktionskonferenzen sind eigentlich immer das Highlight, was niemand mitbekommt. Aber hören wir mal jetzt, was Christian sagt. Viel Spaß.
Ja, hallo zusammen. Zum Schluss ausnahmsweise auch einmal vor dem Mikro, nicht nur hinter Mischpult. Ja, die Katze ist aus dem Sack. Wir haben uns als Podcast-Team entschieden, hier erstmal einen Schlusspunkt zu setzen. Es ist doch irgendwie besser, wenn die Band ihre Auflösung bekannt gibt, anstatt die Fans ewig auf das nächste Album warten zu lassen. Wir haben festgestellt, dass wir gerade nicht mehr so die Motivation haben für die Recherche, die Initiative für neue Folgen. Und das war mal anders. Deswegen müssen wir uns der Frage nach dem Warum stellen. Und dazu haben wir ein paar Gedanken gesammelt. Ja, zuallererst kann ich wohl für alle sagen, dass es uns sehr viel Spaß gemacht hat. Wir sind ziemlich zufrieden, wie es mit diesem Podcast lief. Das mit dieser Halbwissenschafts-, Halbpolitik-Sendung, das haben wir doch ganz gut navigiert. Und wir gehen mit dem Gefühl raus, dass wir vieles von dem, was wir uns vorgenommen haben, auch geschafft haben. Auch wenn es da ganz viele interessante Themenvorschläge gibt, die noch in unserer Schublade liegen geblieben sind. Wir hatten tolle Gäste, wir hatten spannende Themen, wir hatten ein wohlgesonnenes Publikum, und die Frage, wann denn die nächste Folge kommt, die hat uns immer Motivation gegeben, wieder auf Sendung zu gehen. Wir teilen aber auch das Gefühl, dass wir jetzt irgendwie an die Grenzen der Wissenschaftskommunikation gestoßen sind, dass wir uns dahin vorgearbeitet haben. Also dieses Gefühl da im Hintergrund, das uns sagt, also wer es wissen will in Sachen Klima und Ökologie, der kann es jetzt auch wissen. Es gibt so viele gute Ressourcen da draußen, um sich über die ökologischen Krisen und die Wege aus diesen Krisen schlau zu machen. Und mit dem Podcast haben wir dazu unseren kleinen, aber vielleicht doch qualitativ beachtenswerten Beitrag dazugegeben. Ja, die Klimabewegung, von der wir uns ja als Teil verstehen, die hat tatsächlich sehr viele Menschen, die es wissen wollten, schon erreicht. Die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch daran erinnern. Es gab mal eine Zeit, in der das Thema Klima noch gar nicht so richtig in unserem Problembewusstsein angekommen war, obwohl es objektiv schon lange da war. Also man hatte vielleicht mal vom Treibhauseffekt gehört, aber das war irgendwie im Hintergrund. Das ist heute nicht mehr so vorstellbar. Und das ist ein Erfolg der unermüdlich arbeitenden Aktiven in der Klimabewegung. Wir haben also kein Erkenntnisproblem mehr, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und zusammen mit der ganzen Klimabewegung stehen wir jetzt als Podcast-Team an den Grenzen des Informierens und des Appellierens. Ja, und dort ändert sich unser Blickwinkel. Was ist denn mit denen, die es gar nicht wissen wollen? Was braucht denn jemand, der verdrängt? Also zumindest steht da die Wissensvermittlung nicht an erster Stelle. Wir stehen auch politisch an den Grenzen von Listen to the Science. Von Fridays for Future bis letzte Generation ging es für den großen Teil der Klimabewegung immer darum, die da oben an ihre Verantwortung zu erinnern und zum Handeln gegen die Katastrophe aufzufordern. Und das haben wir so gut gemacht, dass wir jetzt auch ziemlich gut wissen, wer dort oben gar nicht die Absicht zu handeln hat und aus welchen Interessen. Ja, an diesen Grenzen angekommen, stellen wir uns also ein paar neue Fragen. Allen voran, wohin als nächstes? Ja, und damit erkläre ich unseren ersten und letzten Laber-Podcast feierlich für eröffnet. Und ihr dürft jetzt auch das Bier öffnen, falls ihr es noch nicht getan habt.
Gute Idee.
Da war es zwischen, endlich.
Ich hoffe, man hat es gehört.
Der Sound hat mich jetzt nicht so ganz vom Hocker gehauen.
Ja, das Mikro ist zu gut, es unterdrückt das.
Ja, dann machst du auch die Sektflasche auf.
Ah, ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, vielleicht beweise ich mir noch fürs Ende auf. Na. Ob ich so eine ganze Flasche hier alleine schaffe heute, das wage ich noch zu bezweifeln.
Das ist ja Zeit.
Jedes Ende hat ja auch immer was Neues in sich, ne? Und deshalb, Christoph hat es ja schon angekündigt, das Ende des SPF-Podcasts mit uns muss nicht unbedingt das Ende des SPF-Podcasts an sich bedeuten. Wir möchten nämlich hiermit das Angebot machen, diesen Podcast an andere Scientists for Future-Mitglieder oder Gleichgesinnte zu übergeben. Und wir stehen dabei gerne unterstützend zur Seite. Wir können erklären, wie man so einen Podcast macht und euch Starthilfe geben. Möglich für uns ist auch, wir hängen da nicht so stark dran, einen Neustart unter neuem Namen, mit neuem Fokusthema. Wenn ihr denkt, dass ihr da vielleicht eine Idee habt, wie ihr diesen Podcast neu gestalten wollt, dann übergeben wir euch gerne die Domain und auch unseren Instagram-Account. Und ich kann also nur dazu aufrufen, wenn ihr eine Idee habt, ihr sagt, ich habe was zu sagen, ich habe ein Sendungsbewusstsein, ich habe eine Idee und das harmoniert natürlich mit den Idealen, für die wir stehen, für die Scientists for Future stehen, dann meldet euch gerne unter redaktion@svf-podcast.de und lasst uns zusammen sprechen, wie wir das vielleicht zusammen an euch und eure Idee übergeben.
Ja, danke Mitch. Nochmal für die Info. Wir haben ja vorher wirklich Witze gemacht, dass wir jetzt das erste Mal machen, worauf wir eigentlich immer die ganze Zeit Lust hatten. Nämlich einfach so rumlabern. Aber so einfach so rumlabern, das geht natürlich auch nicht. Viel zu wenig Struktur. Fangen wir vielleicht mal mit was Einfachem an. Was sind eure Lieblingsfolge? Habt ihr Favoriten? Christian, komm. Du hast jede Folge als erster gehört. Ja, welches war deine Lieblingsfolge?
Das ist jetzt natürlich richtig schwierig. Aber ich habe mich mit ein paar Gedanken gemacht, was ich auf so eine Frage antworten sollte. Also ich fand, was mir immer besonders gut gefallen hat, waren die Folgen, wo unser Gast wirklich sozusagen in fertig formulierten Paragraphen und Abschnitten sprechen konnte und wirklich ganz viel dichten Inhalt gebracht hat und es trotzdem nie langweilig wurde. Und da ganz oben auf der Liste waren die Folgen zur Postwachstumsökonomie, zur Energieautonomie und zum Coal Exit. Das waren welche, die da richtig stark waren und die haben mir sehr gut gefallen. Was ich auch immer sehr cool fand, waren die Folgen, die uns so auf eine Reise mitgenommen haben, zum Beispiel nach Amazonien. oder in die Polarregionen. Man konnte sich so ein bisschen ja auf eine Reise beim Podcast hören begeben. Und wo ich richtig viel gelernt habe und ganz neue Perspektiven gekriegt habe, das waren Folgen zu den Carbon Bombs und zur Carbon Bubble, wie viel da eigentlich schon an zerstörerischem Potenzial eingeloggt ist in unser Business as usual. Ja, das war auf jeden Fall augenöffnend.
Okay.
Das wären so drei Arten von Folgen, die mir sehr gut gefallen haben.
Mm. Gibt es so eine einzelne? Nee, ne?
Nee, das kannst du jetzt nicht von mir verlangen hier.
Mitch, wie ist das bei dir?
Also ich habe, was mir besonders gut gefallen hat, sind so verschiedene Aspekte. Erstens so vom Storytelling. Ich habe es mich sehr gefreut, dass ich die eine Folge über Expeditionen in die Arktis mit Verena anfangen durfte mit du hast ein Gewehr auf der Schulter, es ist Nacht und du bist minus 30 Grad. Erzähl mal, wo du bist. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Da ging es ja um die Mosaikexpedition und wir sprachen mit Verena Mohaupt. Dann hat mir auch sehr gut gefallen, einfach weil ich den Typen so klasse finde, auch wenn es ein sehr spezieller Podcast wurde, mit Michael Braungart, wo ich echt sage, Respekt vor dem, wie lange er schon für sein Thema kämpft. Das ging es um die Cradle-to-Cradle-Folge. Und wo ich aber super viel gelernt habe, das waren manchmal auch andere Folgen, zum Beispiel die Folge über Moore und die Folge über Bienen. Da habe ich ziemlich viel gelernt. Also bei den Bienen zum Beispiel, dass das Roundup gar nicht das Schlimmste ist, sondern eigentlich die einseitige Ernährung und das Roundup nur so noch am Ende der Killer ist. Aber dass die Alternative, das Rubbeln dann die ganzen Solitärbienen killt, ja, ne, so eine Perspektive kriegt man, glaube ich, auch nur, wenn man sich da mal kurz mit einer Expertin unterhält. Fand ich sehr cool.
Schon ein bisschen beeindruckt, wie präzise du dir das jetzt auch gemerkt hast.
Ja, das sind halt die Sachen, die ich mir wirklich, die wirklich hängen geblieben sind. Ne? Also Moore, das war mit, ich gucke hier auch nochmal nach, ne, Franziska Tanneberger, Greifswald-Moor-Zentrum. Das war mir vorher gar nicht klar, ne, dass Moore so viel CO2 halten und dass es eigentlich nur so, es ist eigentlich nur Kacke, weil man hat nichts davon, aber man muss verhindern, dass das CO2 rauskommt. Ne? Das ist halt blöd. Aber es ist halt wichtig deshalb, ne? Aber das ist ja alles wirklich hängen geblieben.
Cool. Gereon, wie ist das bei dir?
Bei mir gibt es auf jeden Fall zwei Folgen. Die eine ist die Folge zu Zeitwohlstand. Ich glaube, das war so inhaltlich die prägendste Folge für mich. Die habe ich noch gehört als reiner SWF-Podcast-Hörer, also noch bevor ich Teil des Teams geworden bin. Und sie war aber ausschlaggebend für mich, tatsächlich euch mal anzuschreiben und zu fragen, hey, kann man bei euch noch mitmachen? Ihr macht so coole Sachen zu so spannenden Themen. Und ja, Zeitwohlstand war ein Konzept, mit dem ich mich bis dahin noch gar nicht auseinandergesetzt hatte. Und es hat für mich ja sehr viele neue Blickwinkel geöffnet und es war sehr inspirierend. Und die zweite Folge, ich weiß nicht, ob ich es eine Lieblingsfolge bezeichnen würde, aber es war auf jeden Fall die prägendste Folge, denke ich, für mich. Das war die mit Luisa Neubauer. Und ich war unfassbar aufgeregt, als Luisa Neubauer uns tatsächlich zugesagt hat, womit ich tatsächlich nicht gerechnet hätte, weil sie wirklich irgendwie unsere Anfrage bis ein, zwei Tage vor ihrem Auftritt in Dresden unbeantwortet gelassen hat. Und entsprechend habe ich mich auch nicht so wirklich ernsthaft darauf vorbereitet, weil ich dachte, das passiert ja eh nicht. Und dann meinte sie aber so, ja, ich bin in Dresden hier für eine Lesung. Und ich hatte sie angefragt, ob sie im Rahmen dieser Lesung nicht Zeit hätte, mit uns zu sprechen. Und dann musste ich auf einmal dieses Gespräch vorbereiten und dann kam ich da an und hatte irgendwie mir so meine Notizen gemacht Und das Setting war auch komplett absurd, weil wir auf dieser Bühne saßen, vor so einem riesigen Kinosaal. Also es war wirklich so ein leerer Kinosaal, aber mit, weiß ich nicht, wie viele Plätze das hat, aber der größte in irgendwie so einem der Kinos in Dresden. Und dann haben wir diese Folge auf der Bühne aufgenommen. Ich saß da mit ihr vor einem riesigen leeren Saal und ganz vielen Technikern, die da so rumgewuselt haben und alles vorbereitet haben. Es war für mich ein Kampf, diese Folge irgendwie inhaltlich durchzubringen, weil ich wirklich tierisch nervös war. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und rückblickend. Das ist einfach eine tolle Erinnerung gewesen.
Cool. Grüße gehen raus. Ja, Martin.
Ja, ich finde mich da tatsächlich in einigen eurer Aussagen wieder, tatsächlich schon direkt am Anfang, was Christian erzählt hat. Genau, die Carbon Bombs Folge war für mich einfach, es war echt erschreckend beeindruckend, mal zu hören, wie konzentriert einfach so die Schäden an unseren eigenen Lebensgrundlagen letztendlich liegen bei einzelnen Konzernen, in einzelnen riesigen Projekten. Genau, und tatsächlich auch die Folgen zur Zeit Wohlstand, Postwachstumsökonomie, die beiden waren für mich so die nochmal komplett andere Perspektiven, und das jetzt auch schon 4 Jahre her, habe ich eben nochmal nachgeschaut, eigene Perspektiven komplett verändert haben, so was Lebensentwürfe angeht, die man selber so vor Augen haben kann für sein zukünftiges Leben und wie man so als Gesellschaft funktionieren kann. Und genauso wie Gerion schon eben sagte, also Gerion und ich haben uns damals noch als reine Hörer so das erste Mal mit diesen Themen auseinandergesetzt und ausgetauscht, und ich bin rückwirkend natürlich super dankbar, dass Gerion da auf euch zugekommen ist und mich dann auch irgendwann mit ins Boot geholt hat und so viele interessante Erfahrungen letztendlich ermöglicht hat. Also danke an der Stelle auf jeden Fall nochmal. Und eben auch schon angerissen, manche Folgen waren einfach ein bisschen spezieller, auch hinsichtlich Moderation spezieller. Einmal die eben schon genannte Cradle-to-Cradle-Folge, aber auch die mit Ernst Ulrich von Weizsäcker, kann ich mich noch gut daran erinnern, das so mitzuverfolgen, unter welche Schwierigkeiten man da teilweise geraten ist, moderatorisch, aber das gehört halt auch irgendwo alles dazu. Genau, und für mich persönlich auch die Folge mit Volker Quasling war einfach ein ziemlich großes Ding, als jemand, der sich selber so thematisch mit erneuerbaren Energien auseinandersetzt, in den Themenfeldern arbeitet. Tatsächlich habe ich ihm vorher sogar irgendwann schon mal geschrieben aus einer eigenen gewissen persönlichen Verzweiflung, hör mal, mit welchen Themenfeldern soll man sich denn sinnvollerweise auseinandersetzen jetzt als junger Ingenieurwissenschaftler? Und er hat mir auch tatsächlich geantwortet, und ihn dann am Ende einmal in der Folge zu haben, das war natürlich auch besonders schön. Genau, das wärst du für mich.
Mhm, cool. Ja, Josephine, cool, dass du heute auch dabei bist. Bist ja nach einer Zeit aus Gründen ausgestiegen, musstest aussteigen. Du hast natürlich regelmäßig jede Folge 3-mal gehört, trotzdem. Ah, hast du Lieblingsfolgen?
Ja, voll. Ich habe tatsächlich auch zuerst an diese Moor-Folge gedacht mit der Franziska Tannenberger, weil ich glaube, das hat mich deswegen so beeindruckt, weil das auch so ein Thema war, mit dem ich mich vorher noch nie auseinandergesetzt hatte, und ich beschäftige mich ja schon sehr, sehr lange mit diesen ganzen Themen, und das hat mich irgendwie nochmal so ganz anders abgeholt und weiß nicht, es war einfach auch mega spannend, mit dir zu sprechen. Ja, das ist eine der Folgen, die mir wirklich am meisten hängen geblieben ist. Und vor allen Dingen, ich meine, ich denke auch immer wieder, es sind so Bereiche, wo ich denke, es wäre doch so einfach. Warum machen wir das? Und das, glaube ich, hat mich bei dem Gespräch auch nochmal ganz besonders fasziniert, dass es irgendwie eigentlich ja ganz viele Lösungen auch gibt. Naja.
Mhm.
Und dann hatte ich zum Beispiel auch das Gespräch mit dem Marc Wiedermann noch im Kopf, weil da natürlich auch diese sozialen Aspekte nochmal eine andere Rolle gespielt haben und auch diese Modellierung. Und ich meine, ich bin ja dann irgendwann ausgestiegen, auch aus beruflichen Gründen, weil ich mich mehr der Forschung wieder gewidmet habe. Und ich meine, es gehört ja so ein bisschen irgendwie zu meinem Alltag, dieses Wissen irgendwie zu integrieren und weiter zu verarbeiten und da irgendwie auch, ja, wir machen ja viel Politikberatung und das irgendwie auch so einzubringen. Und ich glaube, deswegen war das auch so eine Folge, die mich nochmal so ein bisschen gestärkt hat auch, ne, dass es irgendwie schon ja wichtig ist, was wir machen, und irgendwas passiert schon, und es gibt da auch noch so andere Aspekte, die wir vielleicht manchmal ein bisschen übersehen. Also diese eben so soziale Effekte und Kipppunkte. Ja, das sind so zwei Folgen von den früheren Folgen, vor allen Dingen, die mir noch so im Kopf sind.
Mhm. Genau. Es ist super interessant, weil mir beide Folgen auch richtig, richtig gut noch in Erinnerung sind. Natürlich ist auch irgendwie eine für mich super wichtige Folge, die allererste mit Gregor. Es war auch die einzige, die wir am Ende in Person gemacht haben.
Ja, total.
Im Februar 2020. Voll. Dann ist irgendwas passiert und plötzlich saßen wir nur noch vor dem Bildschirm. Und es war auch cool, weil Gregor einfach gesagt hat, ja cool, mach mal. Komm vorbei, ich bin da, let's talk. Ja, Gerian, du hast recht. Mit Luisa war auch außerhalb. Da ging das dann auch wieder. Stimmt, ist cool. Am Ende war das auch, muss man ehrlich sagen, ganz praktisch. Es ist auch schön, durchs Land zu reisen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir dann 35 Folgen aufgenommen haben. ansonsten ja, More mit Franziska Tanneberger ist super prägend für mich auch. Ich glaube, das war so die Folge, wo ich dann irgendwie gesagt habe, mega, let's do it. Da war ich wirklich dann irgendwie Feuer und Flamme. Einfach auch, weil Franziska super ist. Und wenn man jetzt so ein bisschen die Augen offen hält, sieht man auch, dass sie, finde ich, weiter einen großen Impact hat und richtig, richtig guten Outreach macht für ihr Thema.
Er hat einen Nachhaltigkeitspreis bekommen, ne, vor kurzem.
Mhm. Ja. Das ist schon, also finde ich wirklich beeindruckend. Und tatsächlich ist mir auch die Folge 9, Dominoeffekte im Erdsystem, mit Marc Wiedermann total im Gedächtnis geblieben. Auch alleine, weil ich so cool finde, wie die es in ihrem Projekt geschafft haben, interdisziplinäre Forschung erfolgreich zu machen. Also so richtig. Nicht nur im Antrag und dann nachher im Abschlussbericht, sondern auch dazwischen. So richtig. Fand ich cool, beeindruckend und motivierend. Und dann ging es mir auch so, dass mich die Folgen, die uns so raus in die Natur gebracht haben, cool fand. More, definitiv. Aber auch zum Beispiel Klimaeffekte der Landnutzung mit Julia Pongratz, die danach auch nochmal da war. Der Wald der Zukunft mit Friedrich Bohn. Grüße gehen raus an Friedrich. Der hat uns jetzt noch geschrieben, der war auch jetzt auf der COP und hat gesagt, hey, wollen wir nochmal einen kurzen Report von da machen? Aber wir haben es jetzt zeitlich nicht mehr auf die Kette gekriegt. Auch eine tolle Folge, fand ich. Und da muss man sagen, habe ich festgestellt in The Climate Crisis in International Law, in Folge 15, dass mein Audioverständnis von australischem Englisch verbesserungswürdig ist. Ich verstehe es einfach nicht.
Ich weiß gar nicht, was ihr da habt.
Ja, weiß ich. Habe ich gehört. Ich verstehe es nicht. Super Folge, aber ich habe echt meine Schwierigkeiten gehabt. Mit Julian Dehm war die. Ja, und dann muss ich sagen, habe ich schon auch noch einen weiteren Favoriten. Und das war Folge 28, Klimaklagen mit Roda Verheyen. Einfach auch, weil Roda eine unfassbare Frau ist. Wahnsinn. Auch wirklich beeindruckend. Die Folge hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und ja. Das waren so die mir wirklich schnell jetzt auch wieder ins Gedächtnis gekommen sind. Wobei ich auch jetzt sagen muss, als ihr so beschrieben habt, welche Folgen ihr cool fandet, an die ihr euch erinnert, war auch immer sofort wieder so ein wohliges, warmes Gefühl. Also ja, stimmt. Also das war dann auch nicht weit weg. Ja, was haben wir denn gelernt in der Zeit? Josephine hat gerade im Grunde schon so ein bisschen angefangen, ne? Du hast schon so gesagt, so ja, das ist doch nicht alles so uninteressant und vielleicht jetzt auch in der Politikberatung hat man schon so das ein oder andere mitnehmen können. Was haben wir gelernt in den 5 Jahren?
Wir jetzt so für uns?
Ja, wir so. Mhm. Wir 6.
Jo, also ich habe es jetzt bei der Zusammenschau echt nochmal gedacht, natürlich ist das irgendwie alles super wertvoll, ne? Auch wenn man manchmal so das Gefühl hat, Wissen bringt nichts. Das stimmt ja nicht. Also das wissen wir ja auch, dass das was bringt. Das finde ich jetzt schon nochmal irgendwie, weiß ich nicht, eigentlich bestärkt es ja voll nochmal auch über diese Themen. Man muss natürlich weiter drüber reden, man muss sie auch irgendwie in die Welt bringen, trotz allem, wo wir vielleicht irgendwie auch Frustration merken. Also deswegen, ich habe da auf jeden Fall einiges mitgenommen. Trotzdem habe ich natürlich dann auch irgendwie einen anderen Weg gesucht und dachte so, ich muss das irgendwie noch mehr mit meinem Beruf mehr verbinden und so. Und bin deswegen halt eher so auch in die Politikberatung gegangen und hatte dann nicht mehr so viel Zeit für so schöne Sachen wie Podcasts machen. Ja.
Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass man echt lange am Ball bleiben muss. Man braucht echt Kondition, weil diese ganzen Themen teilweise ja schon seit Jahren beackert werden von den Menschen, ne? Und die Allgemeinheit weiß es immer noch nicht. Also gerade bei dem Michael Braun gerade, als ich gesehen habe, dass der vor 20 Jahren genau den gleichen Vortrag schon gehalten hat im Prinzip. Der hat genau das Gleiche schon erzählt. Ne? Das ist echt wow. Und auch sonst, also diese ganze Wissenschaftskommunikation, ne? Wie lange man da dranbleiben muss und immer wieder das Gleiche sagen muss. Boah, das erfordert echt Ausdauer. Und da habe ich auch Respekt vor den Leuten, die das das durchhalten, ne? Und auch immer wieder und wieder und wieder erzählen. Da muss man wirklich intrinsisch motiviert sein. Aber es lohnt sich am Ende. Also das habe ich schon das Gefühl. Es ist irgendwie politisch. Deshalb finde ich es auch Politik immer mehr interessant, weil es einfach da im Prinzip das gleiche Problem ist. Ne? Man muss immer weiter bestimmte Themen ans Licht bringen, predigen, Lösungen vorschlagen und es wird nie so durchgehen, wie man sich es vorstellt. Aber es ist wichtig, dass man es kommuniziert.
Ich kann mich da auch irgendwie anschließen und menschlich habe ich auch auf jeden Fall gelernt, dass es das Dranbleiben ist und den Glauben nicht verlieren, weil am Ende hilft es halt irgendwie nicht. Einmal von den Gästen das Gelernte, aber auch irgendwo von euch letztendlich Menschen, die ein paar Jahre weiter zumindest sind und in anderen Lebensentwürfen mit anderen Verpflichtungen drin stecken und die es trotzdem geschafft haben, so ein Projekt weiter am Leben zu halten. Und ich, der dann seine Schwierigkeiten sieht in einem Leben mit deutlich weniger Verpflichtungen, das in einem annäherungsweise ähnlichen Ausmaß hinzubekommen, motiviert einen aber auch doch irgendwie dran zu bleiben und irgendwo zu sehen, dass es ja funktionieren kann. Aber auf einer thematischen Ebene habe ich irgendwie doch am Ende auch unterm Strich gelernt, dass es, ja, wir haben so viele verschiedene Konzepte gesehen, Phänomene, an denen geforscht wurde, Technologien. Und da gibt es sicher noch einiges zu tun und offene Baustellen, aber letztendlich sind es irgendwo ja die vielen Lösungen und Erkenntnisse über die Probleme, die einfach schon existieren und es mangelt an der politischen Umsetzung und an den richtigen Rahmenbedingungen. Und unterm Strich kam das einfach für mich raus, dass man letztendlich auch dahin gehen muss und da bohren muss, obwohl es sicherlich einige spannende Dinge gibt, die es noch zu lernen gibt. Aber die Umsetzung ist irgendwo der große Knackpunkt.
Für mich war das größte Learning, würde ich sagen, durch den Podcast auf jeden Fall so ein gewisser Mut zur Komplexität und so ein Ablegen von der Angst, sich in neue Themen einzuarbeiten und wirklich auch tief einzuarbeiten. Ja, ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, was Martin auch gerade schon angedeutet hat. Also ich meine, so der allgemeine öffentliche Diskurs ist dann doch häufig sehr verkürzt und dieser Podcast hat einfach eine super spannende Plattform geboten, tiefer in Diskurse einzusteigen und wirklich, ich meine, ja, stundenlang zum Teil über Themen zu quatschen, die dann in der Tagesschau vielleicht so 2 Minuten angerissen werden, wenn überhaupt. Diese ganzen Welten, die hinter dem stehen, was irgendwie ganz kurz mal aufblitzt in der öffentlichen Wahrnehmung, war sehr lohnenswert und natürlich auch sehr lehrreich auf einer persönlichen Ebene, aber eben auch motivierend, ja, dass es sich immer lohnt, dieser Komplexität nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sich dazu stellen.
Ja, Gerian, wie du sagtest, nicht nur verkürzt, sondern natürlich auch politisiert. Jedes Ökologie-Thema ist irgendwie politisch heutzutage und politisiert und oft überfrachtet mit Desinformation und interessengeleiteter Kommunikation, wie man so schön sagt. Und ja, Mut zur Komplexität. Was wir da gemacht haben, ist auch so ein bisschen, für mich so ein bisschen intellektuelle Selbstverteidigung lernen bei solchen politisierten Themen. Also wie bereitet man das Thema wirklich auf? Wie begegnet man Desinformation? Wie argumentiert man so, dass man sich der Realität annähert und nicht davon sich entfernt? Also da habe ich sehr viel gelernt beim Vorbereiten der Folgen und beim Hören der Folgen.
Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung irgendwie mitgenommen und da freue ich mich, dass es gut ist, einfach mal zu machen. Danke, Josephine, dass du einfach mitgemacht hast. ich glaube, alleine, das wäre nicht so cool gewesen. Ich erinnere mich noch daran, ich habe dir irgendwie, glaube ich, irgendwie so geschrieben, hier, guck mal, tippingpoints.de. Das ist hier so ein Podcast über Klima. Ne? Du sagst, ah, ja, cool, hör ich mir mal an.
Können
so,
wir auch, nee, machen
wir auch. Nee, sorry, aber das kannst du nicht einfach anhören. Den müssen wir erstmal machen. Dann haben wir ihn doch nicht Tipping Points genannt.
Ja.
Aber ja, das war cool. Und das zieht sich für mich auch ein bisschen wie so ein roter Faden durch. Das ist gut, das einfach auch mal zu machen und Sachen zu starten. Und dann geht es auch gut. Und hat dann immer mehr irgendwie Schwung bekommen und sind immer mehr Leute dran kleben geblieben und das ist auch, das freut mich total und das finde ich richtig cool. Und danke an euch alle, dass ihr da auch dann Bock drauf hattet. Und als ihr gerade geredet habt, habe ich so überlegt und habe unser Trello aufgemacht, vielleicht so als Hintergrundinformation. Es gibt so ein Trello-Board, auf dem so unsere ganzen Episoden sind mit eigenen Karten und wo dann so Infos zu stehen und was wir in die engere Auswahl genommen haben und wann wir Aufnahmetermine haben und so. Ist richtig durchsortiert. Und da ist mir so aufgefallen, wenn ich mir jetzt so noch eine Folge aussuchen dürfte, auf die ich Lust gehabt hätte, dann wäre das, glaube ich, mit Friederike Otto zu Attributionsforschung gewesen.
Stimmt.
Super.
Vielleicht super hier Thema. Kurz der Aufruf an Friederike Otto. Falls du dich meldest, greifen wir auf jeden Fall den Podcast und machen noch eine Folge 37. Da bin ich nämlich auch dabei.
Never ending story. Wenn das dann so weitergeht. Habt ihr auch noch so eine Person, eine Gästin oder einen Gast auf der Liste, wo ihr denkt, da wären wir schwach. Müssen wir doch noch eine Folge aufnehmen.
Also ich habe letztens einen Vortrag im Rahmen so einer Plurale Ökonomik Ringvorlesung in Köln hören dürfen von Nico Pech. Und das fand ich auch schon ordentlich beeindruckend, wie er sein Konzept da ja aufgetischt hat letztendlich und wie wasserdicht er das so argumentieren konnte im Rahmen einer mit nicht allzu viel Zeit bestückten Vorlesung. Das wäre sicher auch nochmal eine interessante Sache gewesen und war ja auch einer unserer größer anvisierten Gäste noch, will ich mal behaupten.
Ich hätte auch noch jemanden, aber ich weiß gar nicht, ob wir da immer so Grenzen gezogen haben zwischen so komplett WissenschaftlerInnen und Nicht-WissenschaftlerInnen. Auf jeden Fall finde ich Ulrike Herrmann auf jeden Fall jemanden, der man Raum geben sollte, weil die kann echt sehr kluge Gedanken auch gut kommunizieren. Ich weiß nicht, ob wir das mal aufgenommen hatten in unserer Liste, aber vielleicht. Und wenn ich noch total cool finde, ist MeToo Sanyal. Ja, ich finde, so ein paar kluge Frauen hätten es noch in die Liste geschafft. Das wäre gut gewesen.
Mhm.
Für mich ist es eher ein Thema, was ich gerade nicht so wirklich mit einer konkreten Person verbinde, und das ist das Thema Commons. Ich glaube, das wäre, ich habe ja schon mal von der Zeitwohlstand-Folge geredet, die mich sehr geprägt hat. Ähnlich ging es ja mit dem Thema Commons, als ich damit zum ersten Mal in Berührung gekommen bin. Das wäre schon auch nochmal was Schönes gewesen.
Ja, so die ein oder andere Hardcore-Technik-Wissenschaft-Folge hätte ich noch gerne untergebracht, zum Beispiel zur Kernfusion. Das kommt immer wieder, kommt auch immer wieder politisiert auf als Vorschlag, wie ich gerade sagte. Da wäre ich gern mal, hätte ich gern mal so, wäre ich gern mal in die Tiefe abgestiegen, und Christoph, der hätte bestimmt auch ganz viele gute Fragen dazu gehabt.
Stimmt. So, seitdem ich denken kann, haben wir in 50 Jahren einen positiv Energie produzierenden Fusionsreaktor.
Wie wir.
Ja, also wir Menschen. Wir Menschen.
Waren es nicht sogar immer 20, habe ich im Kopf?
Ah, ich weiß nicht, die Zahl war auf jeden Fall immer die gleiche, jedes Jahr.
Wir hatten ja auch mal jemanden, der uns da ein bisschen was zu erzählen wollte, ne? Aber das war sehr wissenschaftlich, wirtschaftlich geprägt, ne?
Ja, genau. War das nicht so eine Anfrage von so einem Startup oder so, die den Podcaster als Plattform missbrauchen wollten, um Werbung zu machen?
Ja, missbrauchen wissen wir nicht. Gar nicht tiefer reingeschickt. Aber tatsächlich ist es auch, wenn ich jetzt so nachdenke, wen würde ich gerne interviewen, muss ich sagen, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb ich hier nicht mehr so diese Motivation gefunden habe, mir Nächte um die Ohren zu schlagen. Das sind einfach Leute aus der Wirtschaft bei mir, wenn ich darüber nachdenke, wen würde ich gerne interviewen. Dann sind das nämlich irgendwie Leute von Startups, die ich cool finde, oder es sind einfach Leute, weiß ich nicht, vielleicht von irgendwelchen Unternehmen, die es total richtig machen oder die zumindest versuchen, es richtig zu machen, wo mich dann einfach interessiert, wie macht ihr das, welche Hürden musstet ihr da überwinden? Und da geht es meistens gar nicht um Erkenntnis, ne? Das sind alles Technologien, die teilweise ist es sogar völlig untechnologisch, da muss man einfach nur mit Leuten reden, ne? Aber das ist irgendwie immer mehr so bei mir Fokus geworden, ne? Wie schaffen die Leute da eigentlich diese Transformation? Und das ist so, was mich interessiert, aktuell sehr stark.
Und mit der ganzen frei werdenden Zeit jetzt, habt ihr euch schon in irgendwie das nächste Thema gestürzt, in das nächste, keine Ahnung, wie man es formuliert, wo ihr vielleicht dieses verbindende Interesse ausleben könnt?
Schweigen, niemand hat Zeit.
Ja, du hast es ja schon gesagt, ne? Du hast ja gesagt, du hast im Grunde für dich ja auch so die Entscheidung getroffen, ich will das noch mehr zu einem Fokus machen.
Ja, wobei das natürlich irgendwie, das ist auch immer so interessant. Wir werden ja auch als WissenschaftlerInnen hier auch immer da auch total so angehalten, die ganze Zeit Wissenschaftskommunikation zu machen und irgendwie zu gucken, wie man das in die Welt bringt. Ja, es ist auch total irgendwie schwer, dem da allen gerecht zu werden, weil das braucht es ja irgendwie trotzdem. Und ich merke jetzt schon hier so einen Impuls, auch Mann, ein Podcast ist halt schon ein cooles Format. Aber ja, von daher, wer weiß, vielleicht mache ich auch mal wieder sowas.
Ja, bei mir ist es tatsächlich auch eher ins Arbeitsleben übergeschwappt, ne? Also dass ich einfach auf der bei mir bin der Digitalisierungsberater sozusagen den Freiraum genommen habe, das Thema auch wirtschaftlich, ne, zu kundschaften und auch uns als Unternehmen weiterzuentwickeln, ne? Da war, wo auch einfach vorher immer arbeite mit super vielen coolen Leuten zusammen und die haben irgendwie alle das gleiche Mindset, aber es hat sich noch nie jemand hingestellt und gesagt so, ja, komm, wir wollen uns jetzt als Unternehmen nachhaltig entwickeln, ne? Irgendwie alle hatten die Ideen in ihrer Freizeit, aber das jetzt so sozusagen auch systematisch anzugehen, macht auch total Spaß und das da hat es mich so ein bisschen hinverschlagen, muss ich sagen.
Ich habe die letzten Jahre in Dresden verbracht und ich meine, die Entwicklung war ja schon relativ absehbar. Die Landtagswahlen waren dann doch nochmal ein ziemlicher Knall und das hat mir nochmal so ein bisschen aufgezeigt, dass es schon auch noch sehr grundlegende Baustellen gibt in unserer Gesellschaft, was so das Zusammenleben angeht, an denen es einiges zu tun gibt. Für mich habe ich noch nicht so ganz gesehen, in welche Richtung es gehen kann. Aber das hat mir auf jeden Fall nochmal so ein bisschen bewusst gemacht, ja, dass diese ganze oder dass die Klimakommunikationsarbeit ein Fundament braucht. Und das ist, ich meine, das ist vielleicht auch so ein bisschen durch dein Statement klar geworden, Chris, wenn es dieses Fundament nicht gibt, eine demokratische Gesellschaft, in der nicht die Person recht bekommt, die am lautesten schreit, dann ist das auch alles so ein bisschen witzlos, was wir hier mit diesem Podcast machen oder versuchen. Und genau diesen Baustellen würde ich mich gerne so ein bisschen mehr zuwenden. Es gibt dann natürlich auch sehr viele coole Projekte. Ja, genau. Mal schauen, wo die Reise hingeht.
Ja, cool. Aber gerade auf der Ebene denke ich eben auch, also mit einer dann doch zeitiger anstehenden Bundestagswahl. Und wenn man sich anschaut, wie sich so ein politischer oder gesellschaftlicher Diskurs verschiebt, sind dann doch eher Baustellen näher vor der eigenen Tür. Muss man gar nicht so häufig weit in die USA schauen, wo man vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle sich einbringen könnte. Ja, ansonsten habe ich auch ein bisschen das Gefühl immer bekommen, dass Mitwirken im kleineren Rahmen das ist, was einem am Ende eben ein bisschen oder ein kleines Stück Selbstwirksamkeit zurückbringen kann. Und für mich ist sowas zum Beispiel auch, sich vielleicht den einen oder anderen Tag mehr auf dem Feld blicken lassen in der solidarischen Landwirtschaft, was dieses Jahr bringen könnte oder die nächste Zeit. Und ansonsten war die Zeit im Podcast ja auch ein gewisses Learning darüber, ja, wie viele freie Kapazität man so hat, gerade so im Rahmen der Promotion jetzt und im nächsten Jahr, also im letzten Jahr Promotion für mich, sollte man sich da nochmal Gedanken fassen, wie man da vielleicht sogar auch ein paar mehr zukünftig berappen kann und dann, wie man die ordentlich einsetzen kann.
Ich finde das mit dem Lokalen irgendwie cool. Ich habe mich beworben und hatte das Glück reinzukommen in unseren lokalen kommunalen Klimarat. Das mache ich jetzt gerade. Das ist wirklich sehr interessant und cool. Und das ist so ein Gremium, Beirat für den Stadtrat, der beratend tätig ist, wo quasi nach Demografie aus den verschiedenen Stadtteilen, beruflichen Hintergründen und so 21 Personen ausgewählt wurden. Und wir beraten da jetzt so kommunale Themen und geben dann eine Empfehlung ab. Und das ist auch, ja, es ist wirklich spannend. Das macht richtig Spaß und das ist spannend, weil man halt auch irgendwie zwangsläufig so raus aus einer Bubble kommt. Auch mal irgendwie mit anderen Argumenten und anderen Themen und anderen, ja, irgendwie Perspektiven konfrontiert wird. Finde ich, ist sehr bereichernd. Also kann man sich jetzt natürlich nicht so aussuchen, ob man das jetzt machen möchte oder nicht, weil es muss erstmal so ein Klimarat geben und dann muss man halt auch nochmal irgendwie das Glück haben, da irgendwie reingelost zu werden oder ausgewählt zu werden. Aber das mache ich gerade und es geht noch so ein Dreivierteljahr. Und das ist wirklich auch ein ganz guter Ersatz für die ganze freie Zeit, wo ich sonst nicht wüsste, wohin damit, wie das so ist. Ja, das macht Spaß und das ist kommunal und man hat da, baut halt auch irgendwie so ein lokales Netzwerk auf. Und ich glaube, das ist was, das hat halt auch immer noch einen positiven Effekt so in nächster Ordnung, ne? Das keine Ahnung, das ist hier eh ein kleines Städtchen und sich da irgendwie besser zu kennen, das ist, glaube ich, in vielerlei Hinsicht auch irgendwie sinnvoll und nützlich für gesellschaftliches und auch so demokratisches Zusammenleben. Finde ich ziemlich gut.
Können wir da mal kurz stehen bleiben? Das interessiert mich total. Was sind das denn so für Fragen? Sind das so ganz konkrete, was sollen wir jetzt neben dem Spielplatz anpflanzen? Oder sind das eher konzeptionelle? Wollen wir uns mit Mobilität beschäftigen? Keine Ahnung.
Ja, also tatsächlich, das variiert so ein bisschen in der Tiefe, weil es gibt insgesamt 4 Themenfelder: Ernährung, Strom, Wärme und Mobilität. Und zu jedem der Themenfelder gibt es 2 Sitzungen, die sind dann immer samstags, ein paar Stunden. Das ist eigentlich viel zu wenig, ne? Also ich meine, man würde einem würde kommunal wahrscheinlich zig Fragestellungen einfallen, die man in so einer Runde besprechen könnte. Und es gibt aber quasi für jedes dieser Themenfelder eine vorgegebene Frage, die wurde dem Beirat quasi so mitgegeben. Und auch das ist sehr unterschiedlich. Da geht es irgendwie, also da ist zum Beispiel eine Frage: Sollen alle städtischen Flächen als Auflage so in der Verpachtung oder so bekommen, biologisch bewirtschaftet zu werden? Mhm. Das ist hier so eine, sagen wir mal, relativ große Weinbauregion. Nennen wir es Monokultur. aber es wird auch sonst so ein bisschen Landwirtschaft gemacht. Und das war ein spannendes Thema, weil sich sehr schnell herausgestellt hat, biologisch ist überhaupt nicht so das richtige Attribut. Ja, also biologisch sagt noch nichts über, wie viel Kohlenstoff wird im Boden gebunden und so, weil die Leitfrage ist, wie wird die Stadt zu einer Kohlenstoffsenke? Ja? Mhm. Und dann ist aber eine andere Frage, die ich glaube aus Mobilität, in dem Themenfeld Mobilität kommt, ist, sollen an allen Straßen Grünflächen sein, wo ich mir so denke, so, okay, also, ne, also klar, da geht's irgendwie um auch irgendwie Konkurrenz, Platzkonkurrenz und Parkplätze und irgendwie Bäume und Baumscheiben und größere Baumscheiben und so. Also, der Scope ist sehr unterschiedlich, ne? Oder es geht darum, soll die Stadt mehr für lokale PV-Anlagen und Windenergie tun? Also, der Scope ist wirklich sehr unterschiedlich und naja, da gibt's immer dann Vorträge aus der Wissenschaft und aus der Verwaltung zu jedem Thema. Und wir können dann aber auch eigene quasi Wünsche einbringen und sagen, hier, wir würden uns jetzt, das passiert jetzt, glaube ich, auf der nächsten Sitzung, gerne mal Input anhören dazu. Und wir hatten ja eine Folge hier auch zu Nudging, wenn ihr euch erinnert, ne? Mhm. Wie man über ja so kleine Maßnahmen Leute zu einem anderen Verhalten so rüber tippen kann. Und da haben wir jetzt gesagt, ja, wir würden gerne nochmal so einen Vortrag hören zu, was bringt denn überhaupt was? Insbesondere in so einem kommunalen Setting, ja, Verbote und Ordnungspolitik versus Anreize versus Nudging, was auch immer, ne? Also das können wir da halt auch so einbringen. Und ich weiß gar nicht, wie das enden soll, weil einem immer neue Fragen einfallen, aber ich glaube, an irgendeinem Punkt muss man einfach sagen, so, wir haben jetzt hier 8 Fragen besprochen und 8 Fragen irgendwie mit einer Empfehlung und dann war das erstmal für die Runde. Das ist auch nicht als ein permanentes Gremium ausgelegt, sondern jetzt erstmal so einmalig. Aber vielleicht kann man ja auch das vorschlagen, ne? Dass das irgendwie in einem gewissen Turnus wiederholt wird. Svenja, herzlich willkommen. Du bist dazugekommen. Sehr schön, dass du es noch geschafft hast. Sag Hallo.
Ja, hallo zusammen. Ich weiß gar nicht, ob mein Mikro überhaupt funktioniert. Okay, es funktioniert. Sehr schön. Der klassische Technik-Check so mittendrin. Mega cool, euch zu sehen. Entschuldigt, dass ich jetzt erst dazukomme. Es war ein bisschen hektisch. Ich bin gerade erst zur Tür reingestolpert.
Ja, super gut. Hast du eine Lieblingsfolge?
Oh Gott, darf ich alle sagen oder ist das zu klischeehaft, zu unoriginell?
Du kannst ja nochmal überlegen.
Ja, und es ist auch unterschiedlich. Lieblingsfolge zum Zuhören oder Lieblingsfolge, die produziert einen Spaß gemacht hat. Ich hatte natürlich bei der Folge mit den Architects for Future, da hatte ich sehr viel Spaß in der Vorbereitung. Das hat auch echt Spaß gemacht, das zu moderieren. Ich glaube, zum Zuhören muss ich vielleicht nochmal überlegen. Ich glaube, die Kopffolge, die fand ich ganz cool. Aber da sind auch viele. Ich hab uns ja gerne zugehört, muss ich ja mal so ganz unvoreingenommen sagen. Ich bin da ja so total unbiased.
Ja, cool. Wir haben schon losgelegt, war ja so besprochen, wir haben schon so ein paar Themen besprochen, auch was wir so gelernt haben, was wir so mitgenommen haben hier aus der Zeit, wie wir jetzt auch vielleicht so unsere Zeit verbringen. Ein Thema, was für uns hier eigentlich ja auch so die Leitfrage war, und einer der wesentlichen Punkte auch aus Christians Statement war, was braucht es jetzt, wenn alles gesagt ist? Oder es scheint, als wäre alles gesagt. Habt ihr da noch Gedanken zu? Das ist so das, wo man irgendwie so, ja, dann doch irgendwie ratlos steht, ne? Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, was man sonst so machen kann. Und es ist ja auch irgendwie, ich finde persönlich super motivierend, wenn man dann irgendwie auch so ein lokales, kommunales Themenfeld für sich findet, wo man merkt, dass man halt auch irgendwie selbstwirksam sein kann in einem gewissen Maße. Am Ende, was braucht es, wenn alles gesagt ist, ist ja auch eine Frage, die versucht zu beantworten, wie man sich motiviert, ne? Wo man so seine Hoffnung und Perspektiven für die Zukunft rausnimmt. Was sind da so eure Antworten?
Vielleicht darf ich da direkt reinspringen, weil ich witzigerweise gerade ein Gesprächsformat für morgen vorbereite in einem anderen Kontext, aber die Überschrift ist Hoffnung in Zeiten der Klimakrise. Und eine ganz wesentliche Aussage ist, Hoffnung ist nichts, was euch jemand anderes geben kann, sondern Hoffnung ist was wir uns immer wieder neu erarbeiten, indem wir uns engagieren, indem wir uns einsetzen, da kann ich wirklich nur für mich ganz persönlich sprechen, gar nicht so sehr in der Erwartung, dass jetzt mein Engagement, ja, ob es was bringt oder nicht, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ich klammer es aus, aber ich kann nicht anders. Es ist sozusagen Teil von, ja, weiß ich nicht, beinahe Teil meiner Identität, das für mich auch dazu gehört, mich für Klimaschutz und Nachhaltigkeit einzusetzen, weil was ist die Alternative? Und einerseits, ja, wurde schon alles gesagt, mehrfach von vielen, vielen sehr klugen Menschen. Und trotzdem ist es ja offensichtlich noch nicht bei allen angekommen. Und vielleicht müssen wir es anders sagen. Die gleichen Dinge immer wieder in neuen Wegen, auf neuen Kanälen, in neuen, wenn man so möchte, in neuen Sprachen sagen, um eben doch auch irgendwie noch mehr Menschen zu erreichen, um sie dann ins Handeln zu bringen, um genau diese Selbstwirksamkeit erleben zu können. Weil ich glaube, darin liegt tatsächlich der Schlüssel. Aber witzig, dass du genau gerade das Thema Hoffnung angesprochen hast, weil ich noch nicht so ganz sicher bin, was ich morgen da in meiner Veranstaltung mitmache. Insofern, wenn ihr noch Ideen habt, immer her damit.
Ich sehe das aber ganz ähnlich. Ich glaube, es muss gerade diese Geschichte weitererzählt werden. Es hat ja schon ganz viel angefangen. Es wurden ja schon auch politisch Weichen gestellt, ne? Und jetzt ist man irgendwie dabei, echt so mitten im Change Management. Die Leute müssen sich gerade ändern. Das ist super schwierig und keiner hat Bock. Aber da muss man jetzt dranbleiben und man muss irgendwie mit Überzeugung und Kondition und Ausdauer diese Geschichte als Erfolgsgeschichte weiter erzählen und weiterleben. Ja, deshalb ist es auch so ein politisches Thema, ne? Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie es sich für jetzt einen US-Amerikaner anfühlt, so jemanden auf einmal zu haben, der alles über Bord schmeißt Ich habe die Hoffnung, dass auch wenn alle auf die EU schimpfen, dass dieser Green Deal irgendwie am Ende doch funktioniert und es weiter in die richtige Richtung geht. Es braucht da einfach jetzt langfristige Strategie, Erzählung. Ja.
Aber ist die Frage, ob das erstmal so langfristig sein muss. Also mir ist in der letzten Zeit immer wieder so diese Metapher von den Jahreszeiten sozialer Bewegungen über den Weg gelaufen. Also eine soziale Bewegung hat irgendwie einen Frühling, wo sie so langsam aufkeimt. Dann gibt es den Sommer, wo sie aufblüht, wie jetzt zum Beispiel die Klimabewegung. Wann war das denn? 2017, 18 mit den großen Protesten, 19 mit Millionen von Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Dann gibt es den Herbst, wo das Ganze wieder abebbt, aber gleichzeitig eben auch die Ernte eingefahren wird, also die politischen Gewinne verbucht werden. Und das ist tatsächlich ja eben bei der Klimabewegung auch dann im Nachgang zu diesen großen Demonstrationen erst passiert. Und dann gibt es den Winter. Und ich würde sagen, wir sind uns alle einig, bei der Klimabewegung befinden wir uns gefühlt gerade ziemlich tief im Winter. Aber der Winter ist eben auch die Zeit, wo es gilt zu schauen, wie der nächste Frühling aussehen kann und was für Samen vielleicht ausgesät werden können. Und ich würde sagen, dass gerade im Winter auch die Kommunikation eine entscheidende Rolle spielt. Vielleicht ist es nicht so sehr die Kommunikation nach außen, aber auf jeden Fall die Kommunikation nach innen zu den Menschen, die Lust haben, weiter dabei zu sein, Kommunikationsformate zu finden, die Hoffnung machen, die vielleicht Ziele abstecken, die dabei helfen, sich zu vernetzen. Genau, und das wäre vielleicht auch so ein bisschen nochmal eine Werbung an potenziell interessierte Menschen, diesen Podcast hier weiterzuführen und den eben zu nutzen, um zu schauen, wie es weitergehen kann, wie auch diese Bewegung weitergestaltet und wieder in einen Frühling gebracht werden kann.
Ich finde das ein total spannendes, wenn ich da gerade reingrätsche, aber ich finde das Bild so spannend. Gerade auch die Idee mit dem Winter, ne, also überhaupt einerseits eine Bewegung so in Jahreszeiten zu denken, und dann ja aber auch mit zu bedenken, dass ja jede Bewegung auch aus einzelnen Menschen besteht, die nur begrenzt Ressourcen haben, die auch mal Pause brauchen, die durchatmen müssen, die vielleicht auch ein bisschen Winterschlaf brauchen, um dann im nächsten Frühling wieder durchstarten zu können. Also da auch nicht zu vergessen, dass hinter den ganzen Kampagnen, Aktionen, Bewegungen, Organisationen ja einfach einzelne Menschen stehen, die gute Tage und schlechte Tage haben, die auch irgendwie nebenbei irgendwie ihr Leben wuppen und vielleicht auch einfach mal eine Pause brauchen, ein bisschen da auch mitzubedenken.
Also ich stelle mir zunehmend die Frage, wie können wir vielleicht ein bisschen weniger erzählen und diskutieren, etwas mehr vorleben? Ich glaube, wir diskutieren mit Fakten und Informationen gegen tiefsitzende Ängste an, Ängste vor der Transformation, die da sind, weil man den Zustand, wo man sich hin transformieren will, weil der noch überhaupt nicht greifbar und erlebbar ist. Und ich stelle mir halt die Frage, auf die ich noch keine sehr gute Antwort habe, wie macht man das denn jetzt schon erlebbar? Also Alleingänge werden nicht funktionieren, wir können uns nur als Gesamtgesellschaft transformieren, aber vorausgehen geht vielleicht schon. Und was bedeutet das praktisch? Wie können wir sozusagen positive Vision der Transformation unserer Gesellschaft schon mal greifbar und erlebbar machen?
Du meinst jetzt aber nicht, irgendwie aufzuhören zu fliegen, oder?
Naja, aufhören zu fliegen, also mir fehlt da was, wenn ich nicht mehr fliegen darf. Das ist ja auch diese tiefsitzende Angst vor dem Verlust von Lifestyle, vor dem Verlust von Erlebnissen. Was kann denn an diese Stelle treten? Was kann denn diese Lücke, die da erstmal aufgerissen wird, dadurch, dass wir notwendigerweise auf Fliegen verzichten müssen, füllen? Und da habe ich auch keine Antwort. Das frage ich euch mal zurück.
Also so wie ich das verstehe, was du sagst, geht es ja weniger darum, quasi die Verantwortung ans Individuum zu geben. Ich meine, da sind wir so ein bisschen durch. Ja? Es ist irgendwie klar, was man da als Einzelner leisten kann.
aber halt auch nicht. Und was aber jetzt gerade natürlich auch zum Beispiel, ja, bei Wahlen vor allem passiert, sich auf darauf zu stürzen, was man gerade nicht möchte, ja, was man verhindern möchte, wo man irgendwie gegenarbeitet. Aber ich glaube, es fehlt an den Utopien, die irgendwie greifbar sind. Ne? Es fehlt die, und da gibt's ja diesen Sketch, ja, wo dann irgendwie sagt, ja, wenn wir das hier alles so transformieren und so, dann haben wir eine ganz tolle Welt und die ist gesund und viel Biodiversität und so. Und dann fragt halt irgendjemand so, ja, aber was ist, wenn es überhaupt nicht stimmt mit diesem Klimawandel? Dann haben wir das ja alles umsonst gemacht. Ja, so. Und diese Utopie, wo man sich hinentwickeln kann und das ist halt was Tolles ist, wo es nicht um Verzicht, sondern am Ende eigentlich um Überfluss geht, das richtig zu erzählen und auch irgendwie am Ende emotional zu transportieren und spürbar zu machen, weil die Erzählung am Ende, dieses Narrativ, was man da aufbauen muss, das zieht ja am Ende vermutlich nahezu ausschließlich über Emotionen. Das ist, glaube ich, wirklich eine wichtige und große Aufgabe, die schwierig ist, aus so einer gefühlt pessimistischen, deprimierenden Stimmung, die auch aufgrund von so, ja, Polykrisen irgendwie vorherrscht, zu stricken, ne? Und sich da so an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen, auch als Bewegung, aber natürlich auch irgendwie jede und jeder so für sich, und dann dass wir uns dann in die Lage versetzen, so ein emotionales Narrativ aufzubauen, das einfach Leute mitnimmt, weil es nicht mehr eine Erzählung von Verzicht, sondern von Überfluss ist. Das, so verstehe ich das, was du meinst, ne? Und das klingt extrem erstrebenswert.
Ganz genau, ja. Nicht nur die Erzählung von Überfluss, von einer Lebensqualität, die anders aussieht. Und da die Frage, wie kann man das denn anteasern im Hier und Jetzt, im Falschen? Also, welche Schritte kann man jetzt schon wagen?
Also, ich glaube, es passiert auch schon super viel, ne? Also ich muss gerade an dieses Buch, steht auf meiner Weihnachtswunschliste, It's Not the End of the World von Hannah Ritchie, denken. Die ist ja irgendwie Chief Data Officer, glaube ich, oder so von World of Data. Gibt's einen tollen TED-Talk, wo sie einfach zeigt, es ist eigentlich schon total viel Gutes unterwegs, ja? Ich glaube, weltweit, ich habe es gerade nachgeguckt, ist, glaube ich, der per Kopf CO2-Emissionen Peak schon vorbei. Also es fällt schon. In den USA war der mal bei irgendwie 22 Tonnen im Jahr, keine Ahnung, um die 80er rum, und der ist jetzt bei 14 Tonnen. Ja, das heißt, es entwickelt sich schon total viel. In Deutschland, ich freue mich immer, wenn ich irgendwo sehe, so und so viel erneuerbare Energien, hier so und so viel Prozent des allgemeinen Strombedarfs aus erneuerbaren Energien gedeckt. Das passiert ja schon super viel. Und ich glaube, man muss das auch einfach erzählen und zeigen, dass es nicht nur cool ist und Bock macht, sondern dass das halt auch, dass die Wirtschaft sich halt schon längst geändert hat, ne? Und das ist sozusagen, Wir sind schon in der neuen Welt, und alle, die in der alten Welt sind, die kriegen halt Probleme. Ne? Siehe ThyssenKrupp-Stil. Jetzt gerade auch gerade passiert.
Aber,
ne?
Aber ich meine, du sagst ja, das ist so das letzte Aufbäumen gerade, ne?
Ist es ja, das? Ja, ich glaube schon. Ich hoffe es. Also, dass jetzt nicht irgendwie so eine politische Wende kommt, wo jemand wie der sagt, komm, wir machen den alten Scheiß wieder. Ich hoffe, dass es nicht passiert, sondern dass es weiter in diese Richtung geht.
Ich sehe aber vor allem auch, dass es am Ende eben weg muss davon, dass es eine individuelle Entscheidung ist, sich eben für das gute oder das nachhaltige Leben zu entscheiden, was eben ein ziemliches Problem ist in einer unnachhaltigen Welt, sondern dass man eben daran arbeiten muss, dass man in ein System kommt, was eben die nachhaltige Lösung zu der einfachen, zu der wirklich auch ökonomisch günstigeren und attraktiveren Lösung macht. Und wo eben auch nicht verlangt wird von jedem einzelnen Menschen, eben eine intrinsische Motivation aufzubauen, die am Ende auch ein Verständnis verlangt, einen Zugang zu Wissen verlangt und einfach der Berappung von Kapazitäten verlangt, wo wir einfach nicht sind aktuell. Und allein so dieser Podcast hier, wenn man sich anschaut, wer den hört, das ist eigentlich auch ein klares Zeichen davon, dass wir nicht in dieser Welt sind, wo diese Kapazitäten und Mittel allen Menschen zur Verfügung stehen. Und deswegen denke ich, dass man noch mal einen Ticken mehr daran arbeiten sollte, dass es all das nicht braucht, sondern dass man sich irgendwann in einer Welt wiederfinden sollte, wo eben die Grundeinstellung schon die nachhaltige ist. So als Perspektive.
Ich würde gerne die Frage von Christian von vorhin noch mal aufgreifen, mit dem Vorleben. Und du hattest ja das Beispiel mit dem Fliegen gebracht. Und da bin ich direkt so drauf angesprungen, weil es tatsächlich auch eine Thematik ist, die mich selber sehr lange und sehr, sehr viel beschäftigt hat. Und ich ja tatsächlich dann mal so ein bisschen versucht habe, mich mit Alternativen zu beschäftigen, andere Arten des Reisens, was gibt es da für Möglichkeiten, tatsächlich ein bisschen ein Hobbythema von mir geworden, nachhaltiges Reisen, vielleicht gibt es da mal einen Podcast zu oder so. Aber ich habe dann ja den Selbstversuch gestartet und bin mit einem Großsegler nach Südamerika gesegelt, muss aber direkt, also zwei große Vorbemerkungen dazu, also A, was für ein krasses Privileg ist es, die Zeit sich nehmen zu können, das Geld zu haben, um diese Reise zu machen, also keine Frage, ne, bin ich mir sehr bewusst. Und zweite Vorbemerkung, ich bin auch nicht die ganze Strecke mit dem Schiff gefahren, sondern auf die Kanaren geflogen und dort zugestiegen. A, aus zeitlichen Gründen und B, weil ich furchtbar seekrank werde und mein Magen einfach die Biscaya und den Atlantik nicht mit. Also, nee. Also ich bin dann da zugestiegen, wo das Wetter gut wurde und der Wind stabil und bin dann in Argentinien wieder ausgestiegen, bevor es irgendwie Richtung Antarktis ging. Worauf ich aber hinaus will, also A, großes Privileg, das überhaupt machen zu können, B, auch da keine absoluten richtigen Möglichkeiten, also ne, auch da nach wie vor Flugemissionen und dann auch vor Ort, ja, ich habe das versucht, eben vor Ort nicht zu fliegen, Bus zu fahren und so weiter. Was aber für mich ganz bezeichnend war, war eben, es überhaupt mal auszuprobieren, auch wenn es halt nicht perfekt sein kann. Also ne, done is better than perfect, wie es so schön heißt. Es überhaupt einfach mal so weit eben zu experimentieren, zu gucken, was machbar ist, was auch irgendwie noch halbwegs praktikabel ist. Also ne, nicht so völlig out there. Und was mir auch mich selber sehr bewegt hat, waren dann immer die Reaktionen der Menschen, wenn ich erzählt habe, wie ich reise. Ich habe mich sehr bemüht, das nicht irgendwie mit dem Zeigefinger zu machen, sondern immer zu sagen, das ist eben mein persönlicher Versuch ist. Ich habe keine Ahnung, ob mir das immer so gelungen ist. Und im Wesentlichen habe ich aber drei unterschiedliche Reaktionen bekommen, die ich ganz bezeichnend finde dafür, wie Menschen auch generell auf die Herausforderung der Klimakrise reagieren. Und das eine, was mich natürlich immer sehr gefreut hat, waren irgendwie so Begeisterungsstürme. So, oh, geil, das geht, wusste ich ja gar nicht, cool, will ich auch mal machen. Herrlich, freue ich mich natürlich. Aber fast noch wichtiger sind vielleicht die erstmal ganz still geworden sind, wo erstmal vielleicht gar nicht so die große Reaktion kam, wo vielleicht nur eine ganz kleine Anregung zu nachdenken kam. Und dann die dritte Reaktion war dann oft auch tatsächlich direkt Abwehr, wo ich gemerkt habe, dass ich einen Nerv getroffen habe. Wenn jemand direkt in die Verteidigungshaltung geht und dann sagt, ja, aber gestern habe ich gesehen, du hast ein Taxi genommen und der alte Dieselmotor, der war doch jetzt bestimmt auch überhaupt nicht klimafreundlich und überhaupt. Dann kann ich das auch persönlich total nachvollziehen, wenn jemand vielleicht lange gespart hat, um sich einen Traum zu verwirklichen, mal nach Patagonien zu reisen, ganz klassisch mit dem Flugzeug sich da einen Mietwagen nimmt, so und da einfach seine 2 Wochen verbringt und nicht die Möglichkeit hat, da irgendwie ein halbes Jahr lang rumzueiern. Das kann ich menschlich total nachvollziehen, dass man dann erstmal in die Abwehrhaltung geht, um sich da so ein bisschen auch zu schützen. Und ich glaube, das ist was wir ganz oft auch in einer weiteren Klimakommunikation sehen, dass wir, was uns immer wieder begegnet, was zumindest mir immer wieder auch den Spiegel vorhält und mich so ein bisschen daran erinnert, da auch verständnisvoll zu sein und immer wieder auch zu gucken, okay, was sind die Momente, wo ich in die Abwehrhaltung gehe, weil ich mich vielleicht angegriffen fühle, weil es jemand anderes besser macht. Und um das ein bisschen abzurunden, Christian, Vorleben, ja, total wichtig, aber wie kriegen wir es auf eine Art und Weise hin, die eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommt, die nicht Abwehr hervorruft, weil sich Leute angegriffen fühlen, sondern die zum Mitmachen einlädt und zum gemeinsamen Experimentieren und rausfinden und gucken, wie es denn geht, was man machen kann, was möglich ist und vielleicht auch den Horizont des Möglichen dann ein bisschen zu pushen. Aber das war tatsächlich für mich so eine Erfahrung, die mich nach wie vor prägt, auch wenn es schon einige Jahre her ist.
Ich will nur ganz kurz dazu sagen, ich will nicht schon wieder das Wort an mich reißen, aber mir fällt dazu ein guter Podcast ein, und zwar Episode Nummer 5, live aus Kiel. Da hatten wir Dr. Christian Bartz vom CAU Kiel zu Gast, also das, wir haben ja da mitgehört, zu Moral und Ethik des eigenen Handelns. Fand ich auch ein sehr guter Talk. Muss ich auch nochmal anhören.
Jetzt haben nicht nur wir ein Problem mit unserer ganzen freien Zeit, sondern auch unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, die wissen jetzt gar nicht mehr, wohin. Man kann keinen Science for Future Podcast mehr hören. Vorerst, wer weiß. Ja. Falls sich Friederike noch meldet, dann müssen wir noch extenden. Aber jetzt habe ich gerade schon gedacht, Mitch, du pitchst dir noch einen anderen Podcast. Du hast so angefangen, aber dann war es doch wieder Selbstwerbung, was ich super finde. Weil nochmal so auf die ganzen Folgen zu referenzieren, das lädt ja dazu ein, da nochmal das ein oder andere wieder nachzuhören. Was macht ihr jetzt so? Was hört ihr jetzt so für Podcasts? Habt ihr Empfehlungen? Mitch, ich weiß, du hast Empfehlungen.
Ich weiß, aber ich habe das Gefühl, ich rede schon zu viel. Ich will jetzt auch mal, eigentlich will ich Josephines Podcast-Tipps hören.
Ja, genau. Ich habe tatsächlich einen rausgesucht, den ich jetzt noch nicht so lange kenne, aber ziemlich gut finde. Wir können auch anders die feministische Presserunde, ein Projekt von Heinrich Böll Stiftung und besagte MeToo Sanyal zum Beispiel ist da eine der Personen, die da auch mal mitmacht. Ich finde es total spannend, weil die halt sich ein bisschen Zeit lassen für die Reflexion, eben feministische Perspektiven einbringen und das ja oft so Sachen sind, wow, das kriegt man halt in den, oder ich kriege das nicht so mit und diese, wie sie das aufbereiten, ist ja einfach reinhören, genau. Finde ich einen sehr wertvollen Podcast. Ja, ich muss zugeben, ich habe mittlerweile auch wieder mehr Gefallen an so Laber-Podcasts gefunden, was ich vorher immer nie so gemacht habe. Aber jetzt höre ich da auch so ein paar, die Klassiker. Ich bin auch ein Fan von Böhmermann. Und ich finde, der sagt auch ganz viel zu Klimaschutz und Elektromobilität und so. Das finde ich immer gut. Insofern, ja, wenn die berühmten Leute mehr über diese ganzen Themen reden würden, das wäre alles super. Das sind so meine Empfehlungen.
Kannst ja vielleicht mal Lanz und Precht sagen.
Ja, ja. Ich glaube, die würden nicht mit mir reden. Das, naja, genau.
Ja, spannenderweise habe ich auch ein Projekt der Heinrich-Böll-Stiftung gefunden, bin ich darauf aufmerksam geworden in letzter Zeit. Und zwar habe ich den Julian Gupta kennengelernt, der den redaktionell mit begleitet und auch den die Treibhauspost mit rausbringt, was auch ein spannender Newsletter zum Thema Klima ist. Und ja, die sind nicht beschränkt auf Wissenschaftskommunikation, sondern reden mit allen möglichen spannenden Persönlichkeiten im Klima- und Nachhaltigkeitsbereich. Also genau, der Pod der guten Hoffnung. Vielleicht auch so ein bisschen dieses Thema Hoffnung, was jetzt bei uns in der Folge mal immer wieder durchgeblinkt hat, wird da auch nochmal aufgegriffen.
Ich hätte sonst noch den Dissens-Podcast von Lukas und Reka oder auch in Kooperation mit dem Was-Tun-Podcast von Inken Beermann und Valentin Issen oder Issen im Angebot. Und das steht ja auch irgendwo ein bisschen in Verbindung mit der Frage, ja, wie geht's jetzt weiter, wo letztendlich verschiedenste kritische Blickwinkel auf diverse gesellschaftliche, politische und auch ökologische Themen, und da ist im Endeffekt auch die Klima- und Nachhaltigkeitskrise omnipräsent, verhandelt werden, und da waren auf jeden Fall auch einige spannende Einblicke für mich so mit dabei. Und das sind auch einige Folgen, die es da schon gibt inzwischen.
Ja, den Dissens finde ich auch gut. Lanz und Brecht habe ich wieder entabonniert, damit ich mehr Zeit für den Rest habe. Ich bin ein treuer Hörer von Jung und Naiv. Immer sehr gute Gespräche. Ich bin ein treuer Hörer des Lex Friedman Podcasts, auch tiefgehendes Interviewformat. Und wenn ich mich entspannen will, was nicht politisch oder aktuell ist, dann höre ich was zur Geschichte. The Rest is History.
Ein Geschichtspodcast höre ich tatsächlich auch gerade, beziehungsweise hatte das Buch mal beim Kumpel mitgenommen. Das hat mich so ein bisschen angefixt. Und zwar Geschichten über die Geschichte oder Geschichten aus der Geschichte heißt das, von Richard Hemmer und Daniel Messner. Finde ich einfach total klasse, mal diesen Blick zu weiten. Und ich meine, die Menschheit ist schon häufig mit Krisen konfrontiert gewesen, und wie damals halt Lösungen gefunden wurden und was auch Leute schon geschafft haben, ist einfach unglaublich. Weil in meiner Bildung ist Geschichte auf jeden Fall viel zu klein geschrieben. Ich bin ein absoluter absoluter Dummbatz. Ich weiß eigentlich kaum was früher als 2010 passiert ist. Das finde ich total gut. Ansonsten hat ja auch schon mal gesagt, so Wirtschaft interessiert mich gerade. Ich höre gern den Climate Rising Podcast von der Harvard Business School. Wie der Host heißt, weiß ich gerade gar nicht. Ist irgendein Professor da von der Harvard Business School, und er interviewt halt von Startups bis hin zu irgendwelchen Konzernen, die Leute. Letztens war auch ganz interessant, war die Chief Sustainability Officer von Netflix da und hat erstmal erzählt, dass sie halt die Emissionen gezählt hat und dann rausbekommen hat, dass sie eigentlich gar kein Streamingdienst sind, sondern ein Hollywood-Produzent, weil einfach die Produktionen so unglaublich viel mehr Emissionen verursachen als das Streaming. Das macht irgendwie nur so, weiß ich nicht, 5% oder so vom Netflix aus. Alles andere ist Produktion. Finde ich immer sehr, sehr erhellend, was da so rauskommt. Anderes Thema, was ich sehr spannend finde, könnte möglicherweise auch irgendwann mal disruptiv werden, ist Circular Economy. Da ist halt die Ellen MacArthur Foundation für mich immer so ein ganz wichtiger Go-To-Place, hat eine super Homepage mit ganz vielen Beispielen, wie man Circular Economy schon umgesetzt hat, von Teppichen bis hin zu irgendwelchen As-a-Service-Angeboten. Und die haben auch einen Podcast, hatte heute noch angefangen, jetzt kann ich aber nicht erzählen, was drin steht, weil ich es noch nicht zu Ende gehört habe, was drin vorkommt. Circular Economy in China. China ist ja in vielen Dingen schon Vorreiter. Ist auch, glaube ich, auch, also finde ich total spannend. Genau. Und wenn ich was Lustiges, Wissenschaftliches brauche, dann höre ich super gerne Ologies von Ellie Ward, falls das jemand kennt. Da sind die verrücktesten Wissenschaftsmenschen, die zu ihrem Fokusbereich was erzählen, zum Beispiel zu Canistromology, das ist einfach ein Korbweben, oder zu Odanotologies, das sind Dragonflies und so weiter. Man kann es sich vorstellen. Es gibt nichts, was nicht von irgendwelchen Wissenschaftlern erforscht wird. Es gibt die verrücktesten Menschen. Irgendwas hatte ich gehört zu jemandem, der irgendwelches Speerwerfen von Azteken studiert hat. Das ist einfach nur geil, muss man sich mal anhören.
Sehr gut. Ja, wenn ich einen Podcast pitchen darf, dann muss ich auf jeden Fall Alles Gesagt pitchen. Das ist ein Podcast von der Zeit mit Christoph Arment und Jochen Wegner. Und ich war immer ein bisschen traurig, dass wir es nicht geschafft haben, unser Format auf die Länge auszurollen. Wir haben irgendwann die Entscheidung getroffen, dass 9 Stunden vielleicht zu lang sind. Aber ich höre es immer gerne. Manchmal über Wochen. Kommt drauf an. Ansonsten, ja, Jung und Naiv kann mich anschließen. Ich kann mich auch sehr Geschichten aus der Geschichte anschließen. Ich finde es extrem gut. Und immer dann, wenn ich es nicht mehr schaffe, die wöchentlichen Folgen, also wenn ich es schaffe, die wöchentlichen Folgen alle mitzuhören, dann fange ich jetzt schon an, alte Folgen nachzuhören, die ich bisher verpasst habe. Und das ist nicht so einfach, weil die nähern sich Folge 500 an. Also wirklich extrem guter Podcast. Wenn man mal richtig Bock drauf hat, sich so stumpf hinzusetzen, Kau und Schluck ist ganz lustig. Es ist ein Gastro-Podcast. Ja,
okay.
Ja, die haben jetzt aufgehört. Gibt ein paar Folgen, sehr lustig, kommen aus Mannheim und der eine ist Gastronom, der andere Sternekoch und die quatschen so drüber. Ist schon auch manchmal ein bisschen bräsig, aber das wissen die beiden, glaube ich, auch. mehr sowas für echt viel zu lange Autofahrten oder Zugfahrten oder Bootsfahrten. Ansonsten, was ich vielleicht mal hier empfehlen kann, ist Wohlstand für alle. Ein wirklich sehr interessanter und informativer Wirtschaftspodcast, der auch wirklich tief in Themen absteigt. Und ich sag mal, wenn man den Ole Nymon und den Wolfgang Schmidt sich auf dem Foto anguckt, wie sie da so mit Krawatte und Einstecktuch sitzen, ist man von dem Inhalt, glaube ich, insbesondere angetan. Das ist,
dem muss ich mich anschließen, Christoph. Ja. Den finde ich auch sehr gut.
Also es ist wirklich, macht Spaß, denen zuzuhören. Genau, und dann muss ich zwangsläufig auch noch Chaos Radio Express sagen. Ja, Technik, Kultur, Gesellschaft, fantastischer Podcast. Und ich kann keine Podcast-Empfehlung geben, ohne mindestens einen Tim Pritlove Podcast zu nennen. Leider ist die letzte Folge über Permakultur auch schon wieder gute 2 Jahre her. Aber da gibt's so viel, was es sich lohnt nachzuhören. Also wer noch nie Chaos Radio Express gehört hat, dem sei es empfohlen. Das sind auch Themen, die nicht alt werden. Punkt. Ja. Haben wir noch was vergessen?
Fest und flauschig?
Das meinte ich mit meiner Empfehlung. Genau. Aber gut, das ist ja voll die coole Auswahl hier. Jetzt wissen wir ja alle, was wir tun mit unserer Zeit.
Ja, ich habe mir das alles mitgeschrieben. Ich sage jetzt meinen Kindern so, sorry, nächste Woche.
Ist nicht.
Apropos Kinder, auch wenn ich selber noch nicht ausführlich reingehört habe, der Checkpot vom Bayerischen Rundfunk mit Checker Tobi.
Das ist cool. Haben wir auch schon viel hoch und runter gehört.
Mhm. Siehst du? Ja.
Ich könnte noch Kakadu, der Kinderpodcast, empfehlen. Auch die machen echt immer coole Sachen und sehr, ja, also es geht immer um skurrile Themen auch teilweise. Und ich finde das dann auch mal witzig, wenn man doch auch noch einiges dazulernt. Und wir hören das ganz oft.
Da kann ich noch Süßes oder Saurier.
Ah, klingt auch cool.
Ja, vom, ich glaube, Naturkundemuseum Berlin. Auch cool. Wirklich, ist gut.
Aber ich meine, da sieht man ja auch, was, was so diese Nachhaltigkeitsklimadebatte bewirkt hat, ne? Also was einfach an Kindersendungen aktuell zur Verfügung gestellt wird, ne? Hier, da gibt's ja auch die ganze Checkspedition-Reihe, wo die alles Mögliche von Wasser über Luft und alles unter die Lupe nimmt, alles mit Klimaperspektive, ne? Das ist total abgefahren. Und wenn man so alte Sachen anguckt manchmal, wo man denkt so, boah, das ist aber schlecht gealtert, ja, wo dann irgendwelche Minderheiten total schlecht dargestellt sind. Das ist doch wunderbar, oder? Dass sich das so entwickelt hat. Ich meine, das ist davon kann man sich so auch mal freuen, dass die Kinder ein bisschen in die richtige, bessere Richtung geschubst werden als wir. Wir mussten das ja damals alles selber noch finden.
Ja.
Ja.
So. Wem wollen wir danken? Wir danken uns kurz einmal selber. Klopf, klopf. Wir haben das gut gemacht. Vielleicht noch auch spezielle Grüße an Martin Krehling, der uns von Anfang an sehr viel mit unseren Episoden Bildern unterstützt hat. Und an Henning Krause, der ein unfassbarer Multiplikator war. Man sieht das in unseren Abrufstatistiken, wann immer Henning entschieden hat, das ist eine besonders hörenswerte Folge, ging die massiv hoch. Die beiden sind mir jetzt auf jeden Fall direkt eingefallen. Ansonsten.
Darf ich nochmal kurz unterbrechen? Eine Sache wollten wir noch machen, die würde mich jetzt auch interessieren.
Los.
Wenn wir so ein Blitzlicht machen, dass jeder mal kurz so sagt, was sind eigentlich die Themen der Zukunft, sagen wir der nächsten 10 Jahre, ja, wo es echt abgehen wird. Aus dem Bereich Nachhaltigkeit. Muss nicht nur Klima sein, ne? Kann auch was anderes sein, aber was sind so ein, zwei, wir müssen es ja auch nicht zu lang machen.
Ich wollte Blockchain, AI und Drohnen sagen, aber das meinst du nicht, oder?
Ja.
Flugtaxis.
Wenn du mir jetzt noch sagst, wofür du die Blockchain benutzen willst, dann kaufe ich auch dein Produkt.
Habe ich doch gesagt, für AI und Drohnen. Ich glaube, ehrlich gesagt, also ich würde sagen, Technologien spielen gar nicht so eine Rolle. Wir haben alles, was wir brauchen.
Es muss auch nicht Technologie sein, eher so Thema. Aber fangen wir doch mal mit Gerion an. Gerion.
Danke, du hast mich mitten in einem komplexen Gedankenprozess erwischt, der noch nicht ganz zu Ende gekommen ist. Aber ich ging in eine ganz andere, ganz ähnliche Richtung wie Christoph tatsächlich. Und für mich war auch ein Learning dieses Podcasts, dass es eine Aufgabe ist, Klima- und Nachhaltigkeitsthemen immer integrierter zu denken. Das ist, glaube ich, auch in der Folge mit Luisa Neubauer so ein bisschen angeklungen. Und dass es vielleicht in diesem Nachhaltigkeitsdiskurs gar nicht das eine Thema gibt, sondern dass es viel, viel mehr darum geht, sich von einzelnen Themen zu lösen und zu schauen, wie wir Klima und Nachhaltigkeit einfach in alles integrieren können. Also ich meine, es ist ja sehr basic, es ist kein allzu fein geschliffener Gedanke, aber ich meine, vielleicht ist es nicht das eine Thema, sondern vielleicht ist es alles, was subsumiert werden muss unter Nachhaltigkeit.
Ich glaube, wir müssen Wirtschaft komplett neu denken. Wir können als Gesellschaft nicht gegen die Wirtschaft agieren. Und solange das gegeneinander läuft, funktioniert es einfach nicht. Und der gerade gelebte Kapitalismus zerstört unsere Lebensgrundlage.
Ist natürlich nicht unbedingt ein neues Thema, ne? Aber ist gut, glaube ich. Das wird
so. Sagen wir, es ist die Ich würde es als die Hauptlinie betrachten der Diskussion, die geführt werden muss.
Ja, ich würde mich dem tatsächlich anschließen und ergänzen, dass ja die, glaube ich, auch zunehmend Unternehmen vor die Frage gestellt werden, wie ihr Wirtschaftsmodell und ihr Unternehmensmodell in der Zukunft überhaupt noch funktionieren kann, kann ein extraktives Unternehmen überhaupt nachhaltig werden. Die müssen jetzt natürlich, was weiß ich, Berichte und Sonstiges fabrizieren und ihre Emissionen messen, kommen also irgendwann an den Punkt, wo vielleicht so deutlich wird, dass alles, was sie tun, einfach nicht zu vereinbaren ist mit irgendwelchen Nachhaltigkeitskriterien und Ansätzen. Und dann ist ja das große Fragezeichen, was dann? Und ich glaube, es gibt schon ganz viele Ideen, wie nachhaltiges Wirtschaften aussehen kann, von vielleicht eher Mainstream-orientierten Ideen, also so eine Art, weiß ich nicht, vielleicht Kapitalismus Plus, hin zu, genau, über Circular Economy bis hin zu wirklich Wachstumsunabhängigkeit, Postwachstum, haben wir ja auch ein paar Folgen zu gemacht, so ist es ja auch nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass im Alltag der Unternehmen auch diese Fragen immer wesentlicher werden. Und ich würde auch noch ergänzen, dass ja tatsächlich gerade in den letzten Jahren mehr und mehr auch wir hier im globalen Norden in unserem Alltag die Auswirkungen der Klimakrise spüren. Dass wir Hitzesommer haben, Dürreperioden, Starkregen, Schlammlawinen irgendwo, wo sie bisher vielleicht nicht üblich waren. Ich habe gerade vorhin, ich glaube auf der Seite der Tagesschau, einen Beitrag gelesen über ein Schweizer Dorf, was jetzt aufgegeben wird, weil einfach die Berghänge so instabil werden durch das Auftauen des Permafrostbodens und eben Schlammlawinen so stark und so riskant werden, dass man die Häuser da nicht mehr halten kann. Ich glaube, das wird zunehmen. Wir werden mehr und mehr damit konfrontiert werden, dass wir mit diesen Wetterextremen leben müssen, was ja hoffentlich ein bisschen Schwung in die Sache bringt, dann auch in allen anderen Bereichen einen Zahn zuzulegen und eben sprich die Wirtschaft transformieren und unser Alltag, das Zusammenleben, wie wir in Städten leben oder überhaupt wie wir leben im Alltag, gerade auch in urbanen Gebieten. Ich glaube, das wird so ein bisschen eine, ja, wenn auch unschöne, aber durchaus ja dringend notwendige ein Katalysator sein, also eine, ihr wisst, was ich meine.
Katalyse.
Ja.
Ja. Vielleicht noch eine Zusatzbemerkung zu diesem Wirtschaftsthema. Und weil ich selber Unternehmer bin, so, habe ich, glaube ich, hier noch nie irgendwie drüber gesprochen. Tut auch nicht so zur Sache, ist aber, glaube ich, wichtig bei dem Gedanken. Wenn man selber unternehmerisch handeln muss und sich Gedanken darüber machen muss, was tut man da überhaupt und was sind die Entscheidungen, die man treffen muss, dann muss man sich halt auch irgendwie die Frage stellen, welches Bedürfnis versucht man überhaupt zu stillen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir über eine Wirtschaft nachdenken müssen, die halt zuerst mal wirkliche Bedürfnisse, die existieren, stillt. Und Wirtschaft als ein so gesehen Zulieferer für die Gesellschaft verstehen. Es ist ein integraler Bestandteil von Gesellschaft, irgendwie ein Zulieferer, um bestimmte Bedürfnisse, die existieren, zu stillen. Und das, was aber an vielen Stellen passiert, über Gewinnmaximierung und im Grunde Schaffen neuer Märkte, wie auch immer man das anstellt, ja, wo Bedürfnisse erstmal geschaffen werden, um sie danach zu stillen, da empfinde ich es manchmal als nahezu trivial, auf welcher Basis da Unternehmensentscheidungen getroffen werden und so getan wird, als wären das irgendwie schwierige Entscheidungen. Ja? Gerade jetzt in der Lage, wo die Konjunktur, zumindest jetzt in Deutschland, so da ist, wo sie ist, und man einfach mitbekommt, und wir sehen das, wir haben viele Kunden in der mittelständischen Industrie, die Leute entlassen. Die sind jetzt schon lange in Kurzarbeit und die entlassen Leute. So, warum machen die das? Weil die keine Verluste machen wollen. Das ist aber völlig egal. Das Konto ist voll. Ja? Die haben da Holdings hinter mit ohne Ende Geld. Die treffen keine Entscheidung.
Die haben einfach sich irgendwann gesagt, so, wir wollen keine Verluste machen, also werden Leute entlassen. Das ist keine unternehmerische Kompetenz. Das ist reine Zahlengläubigkeit. Und diese Logik, dass man einfach sagt, ja, läuft ja schlecht. Naja, egal. Gut, die letzten Jahre sind wir 300% gewachsen, weil wir es halt konnten durch das Geld, was reingestopft wurde von außen. Naja, dann entlassen wir jetzt halt Leute. Diese Logik, die entkoppelt die Wirtschaft komplett von der Gesellschaft. Und das finde ich einfach zutiefst problematisch. So, musste ich jetzt mal sagen.
Das ist aber auch nicht zu Ende gedacht, ne? Also das ist ja häufig auch nur so auf einen kurzen Zeithorizont gedacht. Ne, irgendwie 3 Jahre später fehlen einem dann irgendwie die Fachkräfte wieder. Das ist ja auch auf lange Sicht nicht immer die wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung. Kommt ja auch nochmal dazu. Selbst in dem System, wie es im Moment ist.
Ja, ne, kommt auf deinen Optimierungspunkt an. Ne? Ja, wenn du vor allen Dingen deine Jahreszielvereinbarung optimierst, dann schon.
Ja. Aber das ist so, gehe ich voll mit, da braucht es einen Perspektivwechsel. Deshalb ist auch so mein Thema, wo der Zukunft, wo ich am meisten sehe, was uns alle berühren wird, Circular Economy. Weil das einfach auch allein schon der Perspektivwechsel von, ich denke jetzt nicht nur bis zum Ende des Nutzens, sondern ich denke bis zum Ende des Lebens meines Produkts. Und idealerweise ist das Ende des Lebens meines Produkts der Anfang des Lebens von einem anderen Produkt oder von meinem eigenen Produkt wieder. Ne? Allein dieser kleine Perspektivwechsel, glaube ich, der kann so viel bewirken. Da ist aber auch unglaublich viel dahinter. Da müssen Unternehmen auf einmal miteinander reden, die vorher noch nie miteinander gesprochen haben. Ne? Produktions- und Verwertungsunternehmen oder Unternehmen müssen sich zusammentun. Da fehlt es an Transparenz über die Inhaltsstoffe von den Produkten. Da finde ich auch aus Digitalisierungssicht total viel Spannendes dabei. Ne? Aber ich glaube, dass diese Perspektivwechsel, das sind so wichtige Sachen. Langfristiger, ganzheitlicher, integraler und auf die Art und Weise muss man vielleicht auch nicht eine Revolution starten, sondern kann auch das System, wie es ist, ändern in eine Richtung, die dann funktioniert. Das ist jetzt meine als systemhöriger Mensch, meine optimistische Sicht. Naja,
und es ist auch eine, die dann nicht so intellektuell beleidigend ist, ne? Weil ich meine, das ist nicht einfach, das alles so als Gesamtsystem systemisch zu betrachten und ganzheitlich zu betrachten, das ist eine Herausforderung, das ist super schwierig. Man kann sich natürlich auch stumpf darauf stellen, externe Faktoren interessieren mich nicht, ich optimiere mich hier lokal und gut ist. Eigentlich ist das eine intellektuelle Beleidigung.
Um vielleicht ein Thema noch anzureißen, was auch für mich irgendwo eine Erkenntnis des Podcasts war oder auch wenn man in die IPCC-Berichte schaut und auch ein gutes Stück weit deprimierend. Das war für mich, ursprünglich hatte ich gedacht, CO2 wieder aus der Atmosphäre zu holen, das wäre oder würde vielmehr eine schöne leichte Ausrede bleiben für Industriekonzerne, für die fossile Energieindustrie, um weiter so zu machen wie bisher. Und irgendwann ist bei mir aber schon die Erkenntnis gereift, dass es einfach zukünftig nicht anders geht, als genau das zu machen und dass wir darauf angewiesen sind, um überhaupt in einem stabilen Punkt mit unserem Klimasystem zu bleiben. Und dass es zwangsweise in der Zukunft einfach ein Teil sein wird, des Daseins, sich anzuschauen, wie können wir möglichst viel CO2 auch aus der Atmosphäre holen. Aber vielleicht habt ihr da auch andere Perspektiven drauf und
Vielleicht kann ich da kurz einsteigen.
weil es mir ganz ähnlich ging. Ich komme ja auch aus einem wirklich nicht technischen Bereich. Und als ich mich so angefangen habe, mit Negative Emission Technologies zu beschäftigen und überhaupt erstmal auch verstanden habe, was dahinter steckt, dass es eben vielleicht doch nicht nur Science Fiction ist, sondern dass da tatsächlich ganz konkret dran gearbeitet wird. Und dann aber auch so die ersten Zahlen gesehen habe, ne, wie aufwendig das ist, wie viel oder eben wenig CO2 mit sehr aufwendigen Maßnahmen aus der Luft auch wieder entnommen werden kann, die Landmassen, die für verschiedene Ansätze da auch nötig sind und so weiter und so fort. Das war für mich schon auch echt augenöffnend. Einerseits, genau wie du gesagt hast, diese Erkenntnis, wir kommen nicht drum rum, wir brauchen das, weil wir, so traurig es halt ist, einfach schon so weit drüber sind über die Kapazitäten des Planeten, dass wir da schon wirklich drauf angewiesen sind. Das ja auch tatsächlich, ich weiß es jetzt nicht genau, ich glaube ein Drittel der Szenarien, die für das 1,5-Grad-Ziel mit dem wir das erreichen, zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, beinhalten schon den weit verbreiteten Einsatz von Negative Emission Technologies. Das war schon, ja, für, wie gesagt, für mich als nicht-technischen Menschen irgendwie harter Tobak, das so zu verstehen und zu begreifen. Was mir in der ganzen Debatte doch gefehlt hat, ist die gesellschaftliche Auseinandersetzung, was es eigentlich heißt, auf dieser technischen Ebene Verantwortung für unser Erdklima zu übernehmen, beziehungsweise die Verantwortung für unser Erdklima in das Funktionieren von technischen Prozessen abzugeben. Ob das jetzt Solar Radiation Management ist oder eben direkte Direct Air Capture oder ähnliches. Da hängt ja das, ich sage jetzt mal ganz groß gesprochen, das Wohlergehen der gesamten Menschheit ab. Aber diskutieren tun das die Leute, die das entwickeln, Menschen mit technischem Sachverstand, gegebenenfalls ein paar Unternehmen, die da vielleicht einen Business Case draus haben, wenn er denn dann irgendwie machbar ist. Aber es betrifft ja uns alle. Und das fehlt mir total, dass das nicht eine Diskussion ist, die wir irgendwie in der ja viel besungenen Mitte der Gesellschaft, wo auch immer die ist, aber dass wir das einfach breit gesellschaftlich diskutieren, was da für Möglichkeiten, Risiken und Anforderungen sind. Ne? Ja, wir brauchen das definitiv. Aber es ist halt auch nur ein Baustein und ein Puzzlestück. Wir brauchen auch ganz noch viel mehr eigentlich ja die den gesellschaftlichen Wandel, die Veränderungen im Lebensstil, weil so viel CO2 und Emissionen können wir gar nicht wieder rausfiltern. Da würden wir ja nie hinterherkommen, wenn wir nicht gleichzeitig auch verlangsamen und weniger verbrauchen. Aber dass das einfach eine Debatte ist, die wir als Gesellschaft und Gemeinschaft führen müssen und eben keine rein technologische Debatte. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Und das fehlt mir tatsächlich. Ich habe es bisher noch nicht wahrgenommen, dass diese Diskussionen auch politisch irgendwie geführt werden.
Tja, und dann sind wir ja dann doch, wie ihr jetzt auch angerissen habt, an einem Punkt gelandet, wo auf jeden Fall absehbar ist, dass selbst mit Carbon Capture and Storage die Folgen der Klimakrise nicht wieder nicht aufzuhalten sind, nicht rückgängig zu machen sind. Und das bringt natürlich auch nochmal Fragen mit sich davon, wie möchten wir eigentlich leben in der Klimakrise, die kommen wird, wie stark sie kommen wird, bleibt abzuwarten. Und das liegt natürlich auch noch in unserer Hand. Aber da müssen wir uns natürlich auch Fragen der Anpassung stellen. Und das ist nochmal eine ganz andere Dimension, die wir jetzt in diesem Podcast auch noch nicht so wirklich angegangen sind. Für mich war das auch immer noch so ein Wunschthema, was man noch mit einer Folge hätte adressieren können. Sowohl Anpassungen auf einer technologischen Ebene vielleicht, von einer Landnutzungsebene, aber auch Anpassungen auf einer sozialen Ebene. Was bedeutet es, dass wir global wahrscheinlich deutlich weniger Ressourcen zur Verfügung haben, was Land angeht, was sauberes Wasser angeht, was Ernährung angeht? Wie gehen wir damit um? Und wie schaffen wir es, rechtzeitig resiliente soziale Strukturen aufzubauen, die das abfangen können, inwieweit auch immer? Ja, das sind in meiner Wahrnehmung auch so ein bisschen Diskussionsfragen, die derzeit etwas zu kurz kommen.
Und wie gehen wir mit denen um, mit den Menschen um, bei denen es zu spät ist für effektive Klimaanpassung? Ne? Also, da sind wir halt jetzt immer noch eher unbetroffen, wenn man sich andere Gegenden anguckt. Das wird die Technik nicht retten.
Und das gerade vor dem Hintergrund aktueller politischer Entwicklungen, was das Ganze nochmal verschärft. Das ist immer besonders tragisch.
Und ja, vielleicht, um das jetzt nicht auf so einem negativen Tenor zu enden, könnte das aber auch wieder ein Thema sein, was der Klimabewegung wieder Auftrieb verschaffen könnte. Also was vielleicht ein möglicher Samen für einen neuen Frühling sein könnte, um dieses Bild dann nochmal aufzugreifen.
So, alles gesagt? Ich finde, es ist eine schöne letzte Folge. Hätte Spaß gemacht, mit euch nochmal so ein bisschen auszuschweifen. Auch wenn wir ja schon eher auch in den vorherigen Folgen immer eher ein Format waren, das ausschweift und sich nicht so an minutiös, sagen wir mal, an Redaktionspläne gehalten hat. Und das fand ich auch immer so den, ja. Deshalb hatte ich da Bock drauf. So ein bisschen mehr Deep Dive. Weniger nur an der Oberfläche kratzen. Ich glaube, das haben wir gut geschafft. Und hätte nicht so funktioniert ohne unsere Gästinnen und Gäste. Folge 1, Gregor Hagedorn, hat am Anfang ein Vertrauen in uns gesteckt. Ich hoffe, wir haben es gut zurückzahlen können. Folge 2, Deutsches Klimarechenzentrum mit Michael Böttinger. Dankeschön. Akzeptanz der Mobilitätswende in Folge 3, Elisabeth Dütschke. Dann Franziska Tanneberger in Folge 4, More. Ein Scientists for Future Spezial, live aus Kiel, Spätschicht trifft Wissenschaft. Mit verschiedenen Vorträgen von Tobias Bayer, Hanna Werle, Reinhard Knof, Christian Barz und Hanno Michel. Haben die überhaupt so richtig was von ihrem Glück erfahren? Oder haben wir da nur so gesagt, ja, dürfen wir das wohl aufnehmen?
Also wir waren ja mit einem von ihnen in Kontakt. Ich meine, das war der Tobias Bayer, genau. Also ich hoffe doch, dass er das weitergesagt hat, dass wir sie aufnehmen.
Ja, Grüße gehen raus. Vielen Dank, dass wir euch aufnehmen durften. Dann Folge 6, Klimaeffekte der Landnutzung. Unsere erste Folge mit Julia Pongratz. Folge 7, Kohleausstieg mit Adrian Rinscheid. Folge 8 wurde gerade schon mehrmals, die wurde tatsächlich gar nicht gesagt, obwohl die sehr gut war. Mit Vivian Frick, Digitalisierung und Suffizienz, Folge 8. Wirklich? Konnte uns das jetzt gerade durchgehen? Die haben wir ein paar Mal erwähnt. Folge 9, Dominoeffekte im Erdsystem mit Marc Wiedermann. Zu Tipping Points in auch Sozialsystem. So, Zeitwohlstand. Die kam als Spezialfolge oder Lieblingsfolge gerade auch mehrmals mit Stefanie Moser und Christoph Bader zu dem Konzept Zeitwohlstand. Vielen Dank für die Folge. Es war auch, glaube ich, unsere erste Folge mit mehr TeilnehmerInnen. Folge 11 mit Christian Schulz zu Postwachstumsökonomie. Und dann direkt eine Replik quasi in Folge 12, Marktwirtschaft für die Zukunft mit Oliver Richters. Das fand ich auch schön. Das war so ein folgenübergreifendes Thema. Dann kommen wir zum Thema E-Fuels. Wir haben schon drüber geredet, bevor Christian Lindner es für sich entdeckt hat. Synthetische Treibstoffe mit Roland Dittmeier aus Karlsruhe. und vielleicht auch der Erklärung, wann die eventuell Sinn machen könnten. Folge 14 wurde auch gerade schon erwähnt mit Verena Mohaupt. Eine der von Nature für 2020 ausgezeichneten Personen. Das war auch eine coole Folge. Mitch hat schon erwähnt, wie er da seine komplette Storytelling-Expertise ausgepackt hat. Folge 15, die muss ich mir jetzt nochmal anhören. Vielleicht mit AI-Unterstützung verstehe ich sie dann auch. Mit Julia Dehm zu Climate Crisis in International Law. Ja, vielen Dank euch allen. War aber immer noch nicht alles. Dann haben wir mit Julia Pongratz noch eine Spontanfolge aufgenommen zum IPCC-Report von 2021. Das war der 6. Bericht zu den des Weltklimarats zu den physikalischen Grundlagen des Klimawandels. Zwischen Politik und Wissenschaft, Folge 17 mit Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker. Schöne Grüße gehen raus. Das Headset, das liegt noch bei Ihnen rum. Wir melden uns, wenn wir das noch brauchen. Folge 18. Wasserverbrauch im Ernährungssystem mit Ulrike Eberle und Tanja Dräger, der Terran. Vielen Dank fürs Mitmachen. Dirk Hebel hat Sven ja gerade schon gesagt. Zu nachhaltiger Architektur zusammen mit Architects for Future, mit Leonie und Eva. Eine, keine Ahnung, Cross-Production. Vielen Dank auch da in alle beteiligten Richtungen für die Teilnahme. Dann hatten wir wieder so eine Art Spontanfolge zur COP26 mit Niklas Höhne zur 26. UN-Klimakonferenz. Damals in Glasgow. Vielen Dank an Andrea Rumler und Volker Quaschning zur Teilnahme an Folge 21, Solarstrom für alle. Das war auch sehr interessant. Danach auch noch eine Energiefolge mit Andreas Löschel zur Energieautonomie, die damals extrem brisantes Aufnahmedatum hatte. 16 Tage nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs. Das war nicht so geplant. Wir konnten nicht hell sehen. War dann aber natürlich thematisch irgendwie auch ein Schwerpunkt. Folge 23 zu Biodiversität und Sustainable Farming. Mitch, ich glaube, die meinst du, ne? Hast du einfach genau. Richtig gut zugehört, was Alexandra Maria Klein erzählt hat. Lohnt sich es also auch nochmal nachzuhören. Die erste Folge 24 mit Friedrich Bohn zum Wald der Zukunft. Folge 25, Kipppunkt Amazonien mit Anja Ramick und Thomas Fahrteuer. Folge 25 war das schon. So, letzte Seite auf unserer Episodenliste. Carbon Bombs. Ich glaube, das war wirklich eine neue und sehr interessante Perspektive, was auch die Finanzierung und globale Dimension von fossilen Projekten ist mit Kjell Kühne. Folge 27, Cradle to Cradle mit Michael Braungart. Haben wir eben auch schon mehrmals darauf hingewiesen. Dann kam, muss ich einfach sagen, mein Favorit, Klimaklagen mit Roda Verheyen. Auch da nochmal vielen Dank. Noch eine Spezialfolge. Fridays and Scientists. Mit Luisa Neubauer, die Gereon echt massiv nervös gemacht hat. Danke, dass du zugesagt hast, auch wenn es spontan war und Gereon in Bredouille gekommen ist. Ich glaube, es war einfach eine coole Folge. Die hätte uns nicht fehlen dürfen. Folge 30, Wärmewende. Mit Jens Clausen und Pietro Altermatt. Auch ein aktuelles Thema. Folge 31, Carbon Bubble. Auch ein Finanzthema. Insofern auch, finde ich, ein wichtiges Thema mit Fabiola Schneider in Kooperation mit Finance for Future und Niklas Krämer. Auch hier, danke, dass ihr beide da aus den verschiedenen Richtungen mitgemacht habt. Dann haben wir in Folge 32 über den Coal Exit mit Pao Yu Oi gesprochen, insbesondere über die Lausitz. Und in Folge 33, jetzt nähern wir uns so langsam dem Ende zu, zur Planetary Health Diet mit Melanie Speck. Eine spontane Folge von der COP28, ein Spezial, die letzte Folge mit Friedrich Bohn. Vielen Dank auch nochmal, dass du auch aus diesem Trubel von so einer COP dir da die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ich glaube, man hat auch im Hintergrund einiges mitgenommen, was da so ein Trubel irgendwie los war. Ja, und unsere letzte Folge war über negative Emissionen mit Maria-Elena Vorrath. Gerne auch nochmal nachhören. Ich glaube, das war ja auch gerade das Thema, was Svenja nochmal angesprochen hat, und dass auch so Carbon Capture jetzt nicht unbedingt immer so die großtechnischen Anlagen sein müssen. Das waren alle Folgen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich würde sagen, wir sagen alle mal gemeinsam vielen, vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt, uns da unterstützt habt, auch bei diesem Vorhaben so ein bisschen Kommunikation zu machen. Und ja, ich sag tschüss. Danke fürs Zuhören über 5 Jahre und mal schauen, was die Zukunft so bringt.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Danke für alles.
Vielen Dank an euch auch, dass ihr alle mitgemacht habt, dass ihr mich aufgenommen habt.
Ja, und vielen Dank natürlich auch an die Zuhörenden, die uns immer sehr motiviert haben. Es gab ja doch die ein oder andere sehr interessante Interaktion immer. Es hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht.
Viele Ideen auch, ja.
Vielen Dank euch allen und vielen Dank an alle, die uns da draußen zugehört haben.
Tipptopp. Voll im Kasten.